Wer mich nicht hört, mal winken bitte. Ihr hört mich nicht? Okay. Gut. Ich bin überrascht, dass ein paar Leute hier kommen hier zu dem Exim-Vortrag, nachdem hier hochkarätig mein Vorredner ja über DNS-Sec, Postfix und solche Dinge geredet hat. Ich gebe zu, den Vortrag, den ich hier halten werde, der ist ein bisschen recycelt von der Mail-Server-Konferenz. Wer also dort schon mal gewesen ist im letzten Jahr, im Mai, der wird große Teile schon kennen. Ich hoffe, dass hier nicht allzu viele Leute sitzen, die sich jetzt selbst beweihräuchern möchten, die also Exim schon kennen, weil ich denke, für die wird es nicht viel Neues, wenn die überhaupt irgendwas Neues, sondern Ziel ist mehr, dem einen oder anderen von euch zu erklären, dass es nicht bloß Postfix, nicht bloß Sendmail, nicht bloß Qmail gibt, sondern dass es da auch noch Exim gibt. Bevor ich anfange, weil wer da drüben gerade drin gesessen hat, da war die Rede von den DNS-Sec-Zonen, die dann beim Bind 9.7 so dynamisch verwaltet werden, dass es alles ziemlicher Mist ist, wenn man dort mit NS-Update dann was ändern möchte. Das Problem hatten wir auch schon mal. Ich habe jetzt da keine tolle Page dafür, keine tolle Projektseite oder sowas. Ich habe gestern Abend beim Googlen festgestellt, DNS-VI gibt auch schon zwei andere, aber unser ist der beste. Also wer das Gefühl hat, der möchte mit dem Editor die dynamisch aktualisierbaren Zonen-Files verwalten, probiert das mal oder schreibt mir eine Mail, dann kann ich euch nochmal, für Debian gibt es da sogar ein Päckchen, allerdings auf irgendeinem privaten Repository von uns, das ist aber ein ganz normaler Perl-Quelltext, kann man sich angucken, kann den verwenden. Dann kann man seine Zonen-Files auf jedem beliebigen Rechner dieser Welt so editieren, falls man einen Zonentransfer machen darf auf seinen Server, also von seinem Server, und falls man ein NS-Update dorthin machen darf. Ja, also hat jetzt nichts mit dem Exim zu tun, wollte ich bloß erwähnt haben. Vielleicht kann das Tool ja die einen oder anderen noch verwenden. Jetzt geht es jetzt wirklich gleich los. Mal sehen. Ich hoffe, dass ich verständlich bin, nicht zu schnell, nicht zu langsam spreche und so weiter. Leute, die mich aus Schulung kennen, wissen, alles, was ich sage, kann falsch sein. Also wer Zweifel hat, ruhig nochmal melden, entweder mitten reinquatschen oder hinterher dann nochmal, ich weiß nicht, ob ich anderthalb Stunden voll bekomme, oder ich renne nicht gleich sofort hier davon, dann könnt ihr vielleicht einfach nochmal kommen und so eure Fragen stellen. Ja, ich habe hier ein kleines Inhaltsverzeichnis, damit ihr wisst, dass es sich lohnt, ob es sich lohnt. Exim, ganz kurz was zur Entwicklung. Zur Positionierung. Wie arbeitet der Exim? Nicht im Vergleich zu anderen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht versuche zu vergleichen, das ist besser, das ist schlechter oder sowas, sondern einfach nur, dass man vielleicht versteht, wie arbeitet der? Kurze Einblicke in die Konfiguration. Das ist natürlich alles, ja, wir sind hier auf anderthalb Stunden, eine Stunde muss das komprimiert werden. Exim bietet, ich glaube, man kann dort drei Tage lang Schulung machen oder eine Woche lang Schulung machen und weiß immer noch nicht, wie es geht. Zu dem Routing, zum Transport, also welche Ideen, welche Konzepte stecken bei Exim dahinter. Dann habe ich dort zwei Beispiele vorbereitet. Einmal Dane für Arme. Da gab es mal so im Kontext E-Mail made in Germany. Wir machen das alle ganz sicher und ganz toll. Ein paar Versuche auch mit dem Exim. Vielleicht kann ich da noch ein oder andere dazu erzählen. Source-based Routing, ein kleines Beispiel. Das taucht öfter mal in irgendwelchen Mailinglisten auf. Ich habe so viele verschiedene Smart Host und je nach Absenderadresse, die ich verwende, möchte jetzt die Mail zu dem einen oder dem anderen Smart Host geschickt werden. Access Control Lists, also wie steuern wir den Zugriff auf unseren Mail-Server, an welchen Stellen können wir dort eingreifen. Auch ein kleines Beispiel, den Empfängervereinzler, manche Mail-Server-Betreiber kennen das vielleicht, ich möchte, dass eben immer bloß eine Mail reinkommt und eine zweite Mail nur dann, wenn der Empfänger der zweiten Mail zum Beispiel die gleiche Domain wie der Empfänger der ersten Mail hat oder ähnliche Sachen. Ein bisschen was zum Logging, wo wird was protokolliert, warum wird was protokolliert, zwei, drei kleine Hinweise zum Betrieb eines XML-Servers zur Sicherheit. Ja. Und dann habe ich eben noch während des Vortrags hier in dem großen Saal, weil der Peer dort Wert drauf legte, dass es ja mit dem Dane und Postfix auch bloß drei Optionen oder sowas sind, die man einschalten muss, da will ich euch zeigen, dass es in den neuen XML auch bloß zwei Optionen sind, die man einschalten muss. Ja, und dann zum Schluss, was wir alles nicht gesagt haben. Ne? Das ist so der Plan für die nächsten, hier ist eine Uhr, ja, 14.40 Uhr, also für die nächsten vielleicht 60 Minuten, müssen wir schauen. Ich brauche den Spicker hier auch ein bisschen. Moment, damit ich weiß, was ich erzählen wollte. Ja, der Name Exim, der experimentelle Internetmailer. Somit fängt das mal an. Ich glaube, ich habe die ersten Exim-Kontakte, ich weiß es, 1996 oder sowas gehabt, wer früher Debians kennt, da war immer noch ein S-Mail dabei als Vorgänger. Konzepte aus diesem S-Mail wurden von dem Phil Hazel übernommen. Phil Hazel war, muss man jetzt sagen, weil inzwischen ist er Rentner, ich glaube, Mathematiker in Cambridge und hatte nebenbei die Aufgabe, das Mailsystem dort irgendwie zu machen. Und hat halt sein Experiment Exim halt genannt. Das hat er bis etwa 2007 gemacht, dann hat er sich in Rente verabschiedet. Das war Katastrophe mit Ansage. Also er hat es ungefähr ein Jahr vorher angekündigt, dann war riesengroße Aufregung auf der Mailingliste. Was passiert da jetzt, wenn der das nicht mehr macht? Wird das ganze Projekt eingehen, weil es hatte bis dahin so, ich denke, Busfaktor 1,5. Also hauptsächlich viel Häsel und dann vielleicht noch ein, zwei, die irgendwas mal beigesteuert haben. Und muss aber sagen, das Projekt, ich hatte auch ein bisschen Angst, ne? Das Projekt hatte sich aber ganz gut erholt. Es sind jetzt, wenn ich mir das anschaue auf der Mailingliste bei den Entwicklern, ich würde schätzen 5 bis 8 Leute, die wirklich aktiv was daran machen. Also Busfaktor irgendwas zwischen 5 und 8. Die aktuelle Version, wer jetzt mal irgendwo auf seinen eigenen Kisten nachguckt, wir sind jetzt bei 4,85 seit Januar etwa. Es gibt circa 1 bis 2 Mal im Jahr eine neue Release. Ich glaube, Debian ist jetzt bei Debian Stable, die haben, ich glaube, noch ein 4,82 oder irgendwas dabei. Ist alles keine Schande in diesen ganz neuen Dingern, in diesem 4,85 und sowas. Da sind eben solche Sachen dann drin wie den oder irgendwelche Experimente, dass man beim Transport von Nachrichten nochmal eingreifen kann. Wir hatten letztens mal eine Anfrage, da wollte jemand, wenn er mit einem fremden Mail-Server spricht und merkt, huch, das ist eine Spam-Trap, wollte er die Verbindung schnell abbrechen und doch nicht mit dem anderen sprechen. Solche Dinge, weil die heiße Spam-Trap, glaube ich, die outet sich im Banner, wenn man das Banner sieht von dem Mail-Server, dass man merkt, oh, ist eine heiße Spam-Trap, mit der rede ich jetzt nicht. Das waren so Newsletter-Versender, die wollten eben nicht mit der heiße Spam-Trap reden. Ich weiß nicht warum, das haben die nicht gesagt. Ne? zu den Releases, wer bei sich selber mal schaut, es sollte, was man selbst betreibt, nicht älter als 4,72 sein. Das war so im Dezember 2010, da gab es mal großen Aufschrei. Da ist es tatsächlich gelungen, mit gut präparierten Header-Zeilen, mit einem gut präparierten Subject, Root-Rechte auf so einem Kasten zu erlangen, auf dem der Exim lief. Ne? Das Blöde. Wie bitte? Nee, das nicht. Das war irgendwie, das war, glaube ich, letztlich ein Stack Overflow, der dort verwendet wurde. Das Blöde ist, dieser Fehler war schon sehr, sehr lange drin. Der ist dann gefixt worden und dieser Fix wurde im Changelog erwähnt und deswegen wurde er dann ausgenutzt. Ne? Also es wäre schon früher gegangen. Es ist niemals in der freien Wildbahn aufgetaucht, das Problem. Zumindest hat es keiner berichtet. Und erst nachdem eben einer der Entwickler das Loch gestopft hatte, hat das auch ordentlich dokumentiert im Changelog. Dort auf einmal passiert dann auf allen Älteren auf einmal dieser Angriff. Also guckt dort mal nach, er sollte nicht zu alt sein. Ne? Zur Sicherheit, ja, seit 2010, ich habe vorgestern nochmal geguckt, habe ich 10 Einträge gefunden mit irgendwelchen Verwundbarkeiten. Jetzt nicht weiter sortiert, welche jetzt wirklich ganz schlimm sind, welche eigentlich bloß eine Denial of Service darstellen oder welche jetzt tatsächlich, also das Schlimmste war, denke ich, das 2010, diese Geschichte, dass jemand von außen root werden konnte. Ne? Die Häufung bei diesen 10, sagt man CVEs oder so, die Häufung war tatsächlich 2010, 2011, ist in letzter Zeit deutlich ruhiger geworden. Ne? Zur Verbreitung habe ich keine genauen Zahlen. Ich habe früher mal gesagt, dass die meisten Mail-Server mit einem Exim laufen, die meisten SMTP-Server. Ich bin da jetzt da vorsichtig. Ich habe jetzt keine belastbare Quelle gefunden, die das wirklich bestätigen könnte. Wahrscheinlich ist es auch, da muss ich jetzt ja ein bisschen vorsichtig sagen, Debian hat es als Standard-MTA und da sind also wahrscheinlich ganz viele Leute, die irgendwo ein Exim am Start haben und wissen das gar nicht. Ja, da ist da einfach drauf. Deswegen bin ich jetzt an so einer Stelle auch, man müsste wahrscheinlich mehr so, weiß nicht, wonach zählt man da? Traffic nach transportierten Mails oder habe ich aber keine Netkraft, spuckt es nicht mehr aus. Also ich habe zumindest nichts gefunden, da kann man zwar finden, welcher der tollste Webserver ist, aber jetzt nicht, welches der meiste SMTP-Server ist. Ja. Bei Debian ist er halt der Default-MTA, bei Ubuntu inzwischen nicht mehr, habe ich gesehen, die haben jetzt wohl einen Postfix dort reingeklemmt. Wahrscheinlich ist es für den typischen Ubuntu-Nutzer auch völlig egal, Hauptsache der schickt die Mails raus und dann spielt das alles keine Rolle. Ne? Die ein oder andere Appliance verwendet, vermutlich ein Exim, also man kann es erraten, wenn man die Banner sieht, wenn man mit so einem Ding redet, dass man sagt, es sieht ein bisschen aus, als wäre dort ein Exim dahinter, die verstecken das ja gerne, damit man das nicht so von außen sieht. Und es gibt auch den ein oder anderen Internetdienstleister, von dem ich weiß, dass die ein Exim am Start haben. Ein ganz großer hat es eine sehr lange Zeit auf seinen Ausgangs-Mail-Servern gehabt, da komme ich nachher nochmal dazu, wenn es um diese EMIG, E-Mail Made in Germany-Geschichte geht. Es scheint also noch hier nicht bloß der kleine Hobby-Bastler zu sein, der mit einem Exim durch die Gegend fährt, sondern es ist offenbar in ernsthafter Wendung. Ich weiß nicht, ob bei euch jemand dabei ist, der ein Exam, ich hatte alle rausgeschmissen, die von Exam Ahnung haben. Ne? Also wird jetzt hier keiner sagen, wir haben einen. Ne? Oder ihr habt einen und wisst nicht, wie er funktioniert. Ne? Das mache ich auch gerne mal, dass ich, wenn ihr so einen habt, einen Exam, wisst nicht, wie er geht, dann sagt Bescheid, ich komme und erkläre euch das. Ne? So. Zur Positionierung gegenüber vielleicht doch anderen Produkten. Es ist natürlich Religionskrieg. Ne? Die eigene Religion ist immer die beste und alle anderen sind doof. Oder man betet den Gott an, den man am besten versteht, mit dem man am besten zurechtkommt. Der Per Heinlein hat das mal verglichen, das ist halt wie Playmobil und Lego. Jetzt die Zuordnung überlasse ich jetzt euch, auf welcher Seite ihr das Playmobil lokalisieren würdet. Aus geschäftlicher Sicht ist natürlich der Playmobil-Verkäufer wahrscheinlich viel besser dran, weil der, ich glaube, mehr Leute brauchen Playmobil oder sind mit Playmobil völlig zufriedengestellt. Wahrscheinlich 80% der Welt, für die reicht Playmobil und für die restlichen 20%, die brauchen eben doch kein Playmobil, die brauchen Lego, weil sie eben was bauen müssen, was eben mit dem vorgesehenen Playmobil nicht funktioniert. Ne? Das ist ein bisschen so der elitäre Ansatz. Ne? Die Unix-Leute waren schon immer besser und die Exam-Leute sind dann die allerbesten. Ne? Wenn es vielleicht um Vergleichsdinge geht, ne, ich versuche ins Feld zu führen, dass der Punkt, der glaube ich, wo ich mich am liebsten immer dann, wenn man so Stammtischdiskussionen, was ist jetzt der Beste, die Anpassbarkeit. Ne? Dem ganzen Exam-Design liegt zugrunde eine Idee des Autors, dass es gar keine Annahmen bei der Entwicklung gibt über die Herausforderungen, die man damit bewältigen möchte. Gut, das muss irgendwas mit Mail zu tun haben, mit SMTP. Ja? Wirklich nur mit SMTP. Manchmal kommen so Fragen zu IMAP und POP3 und sowas. Das hat jetzt nichts mit Exam zu tun, genauso wenig wie mit Postfix oder Qmail. Aber welche Anforderungen dort bewältigt werden sollen, es gibt auch keine Annahmen über die Art und Weise, wie ich diese Herausforderungen lösen möchte. Das sah man sehr schön im Kontext hier E-Mail Made in Germany, ne, wo in der Postfix-Welt der Autor des Postfix sagt, das, was ihr dort machen möchtet für E-Mail Made in Germany, dieses Bullshit, das baue ich euch nicht. Ja. Und dann ein anderer das irgendwie bauen musste. In dem Kontext hatten wir das mit dem Exam mal untersucht und mit dem Exam sind das auch, ich sage jetzt nicht 5 Zeilen Konfiguration, ich habe ein erstes Beispiel, sind es vielleicht 8 Zeilen Konfiguration und dann geht das, ne? Weil der Autor sagt, das ist mir egal, ich gebe euch die Werkzeuge in die Hand und wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst das so bauen, ist das euer Problem. Ne? Über die Konsequenzen müsst ihr selber nachdenken. Ist also damit eigentlich schon die Frage beantwortet von dem Thema, na, ist es ein MTA-Framework oder ein MTA? Also an der Stelle könnte man die Sache wenden sagen, aus meiner Sicht ist es ein MTA-Framework, das will ich aber dann noch ein bisschen zeigen. Es gibt uns die Werkzeuge und wir können uns damit zusammenbauen, was wir brauchen, ob das technisch sinnvoll ist oder nicht. Das ist dann Aufgabe oder das ist, sagen wir, standpunktabhängig. Na, was ich für technisch sinnvoll halte, ist nicht dasselbe, was ein oder andere hier von euch für technisch sinnvoll halte. Die Konfiguration unterscheidet sich deutlich von dem, was man vielleicht von dem Postfix kennt. Na, wir haben die ganzen relevanten Teile, Router, die also über den Mailtransport bestimmen, also wohin geht das nächste, ähnlich wie beim IP-Routing. Die Transports, das sind dann, dort wird bestimmt, wie denn eigentlich der Transport der Nachricht stattfindet. Die ACL, das sind alles Funktionsblöcke, die so ein bisschen an, boah, weiß nicht, erinnert ein bisschen an Programmieren, wird man sehen, ein bisschen an Perl, wer sowas schon mal gesehen hat, diese Exam-Konfiguration. Und es wird extrem viel Gebrauch gemacht von variablen Expansionen, von dynamischen Teilen in dieser Konfigurationsdatei während der Laufzeit beim Bearbeiten einer jeden Nachricht. Wenn man vergleichen sollte mit anderen MTAs, aus meiner Sicht als Administrator, jetzt nicht unbedingt als Mail-Administrator, sondern einfach als Systemadministrator, es ist ein ziemlich einfaches Prozessmodell, wie wir es von klassischen Unix-Servern kennen. Es gibt einen Masterprozess, einen Daemon, einen Listener, der nimmt die Verbindung von außen entgegen und der erzeugt hin und wieder irgendwelche Kinder, die sich um weitere Verarbeitungsstufen kümmern und das ist alles. Also da gibt es nicht 5 verschiedene kleine Daemons, die sich um jeweils einen Teilprozess kümmern, sondern es gibt genau einen Daemon, der höchstens Kinder erzeugt. Also aus administrativer Sicht finde ich relativ einfach zu verstehen, was dort passieren muss. Hat vielleicht auch was mit Stabilität zu tun, vielleicht nicht unbedingt mit Sicherheit. Na, das ist der Ansatz bei anderen, bei alternativen MTAs, dass die sagen, wir haben da lauter kleine einzelne. Ich muss so ein bisschen leise machen hier, ich bin jetzt nicht da. Moment. Wenn Wenn es um Sicherheit geht, würde ich vielleicht nicht unbedingt nur die Sicherheit hier gegen Einbrüche und Ähnliches anführen, sondern wenn es um Sicherheit geht, würde ich, sehe ich als Mail-Administrator jetzt, nicht unbedingt als Administrator, als Mail-Administrator, das extrem vorbildliche, gute Protokollieren. Weil irgendwann werde ich gefragt, wo ist denn die Mail von letzter Woche? Und wenn ich da kein Protokoll habe, wo ich sagen kann, die kam 12.31 Uhr rein und ist 13.45 Uhr beim ersten Mal nicht zugestellt worden und dann 14.30 Uhr beim zweiten Mal zugestellt worden, wenn ich das in meinen Protokollen nicht finde, habe ich als Mail-Administrator wahrscheinlich ein Problem. Und das ist für mich auch ein Punkt der Sicherheit. Exim beispielsweise wird eine Mail nicht mehr transportieren, nicht mehr annehmen, wenn er feststellt, er kann nicht mehr protokollieren. Dann gibt es temporäre Fehler beim Zustellversuch. Also wenn man versucht, ihm eine abzugeben, er sagt, ohne Protokoll mache ich ja gar nichts. Halte ich für einen extrem wichtigen Punkt. Ja, besser als 2 Jahre lang Mails transportieren und dann irgendwann feststellen, ach, wir haben ja schon gar keine Protokolle in diesen 2 Jahren, ne? Weil die alle irgendwo an den Syslog, die Logmeldung zum Syslog geschickt wurden und das Syslog-Interface ist nicht wirklich sicher. Also ob ich da was hingeschickt habe oder nicht, das kriege ich nicht mit. Ob der das irgendwo hinschreibt, kriege ich nicht mit. Ein Punkt, den ich auch sehr gerne anführe, ist die sehr extrem gute Dokumentation. Vielleicht manchmal zu gut. Ne? Es sind ungefähr 33.000 Zeilen Text. Die Referenzdokumentation, das sogenannte Spec-File, auf das man gerne mal hingewiesen wird, wenn man eine Frage hat, da guckt doch ein Spec-File, Kapitel 530 oder sowas, da steht alles drin, was du brauchst. Beziehungsweise 500 Seiten PDF, wenn man das ausdruckt. Also es lohnt sich, ist gut geschrieben und aus der eigenen Erfahrung weiß ich, wenn man dort irgendwo was für schlecht verständlich hält und sich an einen der Entwickler wendet und sagt, hier, das müssten wir anders formulieren, ich habe das jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um das zu verstehen und es hat immer nicht funktioniert, weil es schlecht formuliert war, dann wird es auch geändert, sodass man es beim nächsten Mal in der nächsten Version dann vielleicht besser versteht oder der nach mir kommt dann besser versteht. Das extrem gute Debugging der Konfiguration, dass ich also sehr leicht die Konfiguration, vielleicht weil es so kompliziert ist, dass ich gute Möglichkeiten habe, die zu erforschen, wie die funktioniert, Teile der Konfiguration zu testen, ohne jedes Mal meinen Nachbarn mit irgendwelchen Testmails zu belästigen und dann zu fragen, ist die Mail jetzt angekommen, ist sie nicht angekommen, sondern dass ich wahrscheinlich 80% der Dinge, die so mit Konfigurationsfehlern zu tun haben, auch schon feststellen kann, ohne die Umgebung zu belästigen. Sehr vorbildlicher C-Quelltext, sogar kommentiert teilweise. Naja, wir wissen, Kommentare sind Zeichen für schlechten Quelltext. Na, jetzt habe ich natürlich ein bisschen widersprüchlich jetzt, ja, sogar kommentiert, hatte ich gesagt. Nee, es ist genau so kommentiert, wie ich es auch machen würde. Es sind irgendwelche Funktionen dokumentiert, dass da steht, was soll dieser Funktionsblock jetzt machen und dann nicht nochmal irgendwo, hier ist eine Schleife, die 20 Mal durchlaufen wird, das sieht man ja dann. Ja. Und eine sehr hilfreiche Community, einmal eine Mailingliste. Es gibt auch einen IRC-Channel, wo man sich hin und wieder trifft und Leute findet, die sich dort auskennen. So. Nächstes Kapitel, das war jetzt sozusagen ein bisschen die Motivation, ne? Warum Exim und warum nicht irgendwas anderes? Arbeitsweise Anatomie, ne? Wie ist der aufgebaut? Ich hatte am Anfang gesagt, das ist eigentlich nur ein Binary, also für den Systemadministrator ist es ziemlich leicht, der hat dort irgendwo die User Bean, User S Bean Exim oder sowas und genau dieses eine Ding macht alles. Ja. Bei mir war es ungefähr ein Megabyte, der Universalklumpen, plus irgendwelche Libraries, die dann notwendig sind. Dieser eine Binärklumpen, wenn der nachher läuft, ich habe da noch ein Bildchen, ein bisschen ähnelt es doch dem, was andere Mail-Server machen, also zum Beispiel zur Auslieferung einer Nachricht folgt er sich dann und lässt dann den Kind-Prozess diese Nachricht ausliefern oder es gibt teilweise nicht bloß Fork, sondern es wird sogar eher exact sich nochmal neu, um irgendwelche Privilegien-Eskalationen nochmal hinzubekommen, wenn das nötig ist. Es steckt aber immer noch aus administrativer Sicht, das ist ein Binary und wenn ich das wegschiebe, dann habe ich das Ding beiseite oder wenn ich den mal austauschen muss, wenn ich mal irgendwas reparieren muss oder sowas, eine Testversion in irgendein anderes Verzeichnis legen, ist genau dieses eine Binary, um das es geht. Ne? Die operativen Daten, die er anlegt, das sind einmal natürlich die Nachrichten selber, die irgendwo gespoolt werden müssen. Das sind, wenn man sich das anschaut in so einem Spool-Directory, für Mail-Server mit größerem Mail-Aufkommen ist diese Spool-Hierarchie auf 16 Verzeichnisse verteilt, einfach damit wir mit diesem Unix-typischen Problem, volles Verzeichnis wird langsam, ein bisschen besser umgehen können. Es liegen in diesen Verzeichnissen dann pro Nachricht 2 ganz normale Textdateien. Wer sich mal bei alternativen Produkten diese Spool-Files angeschaut hat, der hat gesehen, das ist irgendwelche Ameisenkacke. Da gibt es auch wieder Tools dazu, um die auseinander zu popeln. Beim Exim sind es Textdateien. In der einen Datei stehen die Header-Informationen aus der Nachricht drin, zuzüglich irgendwelcher Daten, die Exim braucht, solange die Nachrichten noch in seinem Verantwortungsbereich ist. Wann ist er reingekommen? Welches Routing habe ich schon gemacht? Wie viel der Versuch ist das? Ähnliche Dinge. Und in dem zweiten Pfeil ist halt der Buddy der Nachricht. Aus meiner Sicht ein kleines interessantes Detail. In jedem dieser Textfiles steht am Anfang nochmal eine Zeile drin, wie dieses File heißen müsste. Falls man durch irgendwelche Filesystemreparaturen die Filenamen kaputt gemacht hat, dann kann man sich dort wenigstens ein Stückchen Shell-Skript oder sowas, gibt es jetzt kein fertiges Werkzeug, aber ein Administrator wird hinkriegen, Files so zu nennen, wie die erste Zeile, die in dem File drin steht. Für mich auch ein Punkt der Sicherheit, also dass der Autor darüber nachgedacht hat, eine Mail darf niemals nie verloren gehen. Und wenn ich da irgendwo den Klumpen mit den, das Verzeichnis mit den 2000 Spool-Files finde, möchte ich in der Lage sein, da so viel wie möglich zu rekonstruieren. Weitere interessante Daten hat er zu den Nachrichten nicht, außer in diesen zwei Files. Zur administrativen Unterstützung gibt es nochmal pro Nachricht, wenn es eingeschaltet ist, der Standardfall ist, dass es eingeschaltet ist, ein sogenanntes Message-Log. Das heißt, solange die Nachricht sich irgendwo noch auf dem lokalen System befindet, ist in diesem Message-Log zu finden im Prinzip der ganze Ablauf, wann habe ich das Ding reinbekommen, was habe ich dann versucht, also die ganzen Transaktionen, die mit dieser Nachricht stattgefunden haben. Die Originalzeilen dazu befinden sich in einem anderen Log-File, wo eigentlich alles protokolliert wird, was der Excel überhaupt macht. Bloß mitunter diese sogenannten Main-Logs habe ich oft die Sache auf den meisten Systemen, die rotieren einmal in Nacht. Und wenn ich eine Nachricht da vielleicht seit 3, 4, 5 Tagen bei mir habe, dann müsste ich ja 3, 4, 5 irgendwelche großen Log-Files durchsuchen, um zu gucken, was ist denn im Verlauf, was hat denn diese Nachricht für eine Historie. Da bin ich immer froh, wenn ich das einzelne File, also wenn ich zu jeder Nachricht, die noch da ist, ein File finde, wo die ganzen einzelnen Schritte erklärt sind, die damit stattgefunden haben. Wieder aus Administrative, bitte. Das ist zusätzlich, ist absolut verzichtbar. Also wenn ich Performance-Probleme habe, sowas, kann ich diese Message-Logs ausschalten, dann werden die einfach nicht geführt. Oder ich lege sie auf irgendeine RAM-Disk, wo ich denke, dann sind sie halt weg, wenn sie weg sind. Also die sind einfach nur Bonusmaterial. Sobald die Nachricht raus ist, werden diese Message-Logs entsorgt. Also wirklich Bonusmaterial, das verzichtbar ist. Ich finde dort drin keine Informationen, die ich in dem sogenannten Main-Log nicht finden würde. Bloß da müsste ich eben möglicherweise dann 3, 4, 5, 6 Main-Logs durchsuchen. Wenn dort viel ist, dauert das eben eine Weile. Wieder aus administrativer Sicht, wir haben keine kein aufwendiges IPC, Interprozesskommunikation. Der macht einfach einen Fork. Der Kindprozess tut irgendwas weiter. Der manchmal macht er einen Exec und übergibt über Kommandozeilen Parameter an den Kind, an den geexecten Prozess dann meistens eine Message-ID oder was eben weiter damit zu tun ist. Keine Semaphore, keine Shared Memory oder sowas, über den dort kommuniziert wird, sondern es ist einfach ganz klassisch oldschool. Das Einzige, was zwischen einzelnen Prozessen geshared wird, das sind die sogenannten Hint-Files. Das sind so Files, in denen er sich aufschreibt, mit welchem SMTP-Server habe ich wann zum letzten Mal gesprochen, welche Probleme gab es dabei. Das sind aber alles auch verzichtbare Files. Wenn die weg sind, sind sie halt weg. Dann wird er eben, oder sogenannten Retry-Files, wo er sich merkt für die einzelnen Nachrichten, wann habe ich es zum letzten Mal probiert und wann wäre diese Nachricht wieder dran. Wenn es weg ist, ist es weg. Dann versucht er es eben wieder. Das ist also kein wirklicher Verlust. Das ist auch die einzige Stelle, wo es auf einem sehr stark belasteten System vielleicht dann nochmal Locking-Probleme geben könnte, weil die alle mal an diese Hint-Files dran möchten. Und ja, zur Anatomie, zur Arbeitsweise, das Ding ist in der Standardkonfiguration ZUID root. Deswegen gab es auch dieses Problem da 2010, ne, weil das Binary liegt eben mit dem ZUID root-Bit gesetzt auf dem lokalen System und hat damit natürlich die Möglichkeit, mit Root-Rechten möglich irgendwelche Dinge zu tun. Da zeige ich zum Schluss nochmal, man kann es umgehen. Dieses ZUID root ist eigentlich nur dann notwendig, wenn der XM lokale Auslieferung in lokale Postfächer machen muss. Nur dann braucht er das, das kann man dann, wenn man das nicht braucht, wenn das sowieso bloß weiterleitet oder irgendwo anders hin, einen anderen Mechanismus hat, dann kann man das auch das machen. Bitte? Ich habe es nicht verstanden, war nicht für mich? Ach so, gut, okay. Zur Arbeitsweise, ne? Also jetzt haben wir ein bisschen die Anatomie erklärt, also aus welchen Bestandteilen, also eigentlich aus einem Bestandteil besteht der XM, was macht er jetzt, wenn Mail zu verarbeiten ist? Eigentlich wahrscheinlich im Wesentlichen nichts anderes als andere MTAs. Ich habe nur versucht, hier in der Darstellung die Verbindung herzustellen. Ich habe da so einen Lichtfinger mit. Ich rede hier einfach. Das ist, weil der Raum zu spät aufgemacht wurde. Da bin ich total durcheinander. Hier mein Lichtfinger, dann kann ich da vorne auch zeigen, wovon ich rede. Aber eigentlich könnt ihr das wahrscheinlich auch lesen. Ne? Hier habe ich die relevanten Abschnitte aus der Konfigurationsdatei mit erwähnt. Also eine Mail kommt rein, eventuell hat es was mit SMTP-Authentifizierung zu tun, dann finden wir in der Konfigurationsdatei einen Abschnitt zu den Authenticators, ne, wo beschrieben wird, also wann wer darf sich wie anmelden, wo wird nachgeguckt, ob die Anmeldung jetzt korrekt ist. Benutzen wir PEM oder benutzen wir LDAP oder benutzen wir irgendwas selbstgebasteltes. Dann gilt es, bevor wir wirklich anfangen, was Richtiges zu tun, die ACL zu überwinden. Das heißt also, in den verschiedenen Phasen der SMTP-Session sind mit der Hilfe der ACL, sehen wir dann in der Konfiguration, Möglichkeiten einzugreifen. Es geht also los beim TCP-Connect über das Hello, das der Client schickt, bis hin zu Aktionen, die noch stattfinden könnten, wenn der Client sein finales Quit schickt, also wenn der fertig ist mit der SMTP-Session. Da kann ich mit einer ACL vielleicht nicht mehr viel verhindern, dann habe ich die Mail am Kasten, aber möglicherweise brauche ich das zum Logging oder für irgendwelche anderen Sachen. Wenn die Mail dann im Kasten ist, XM überzeugt sich dann davon, dass die wirklich gespoolt ist, dass die im Spool-Directory liegt, nicht irgendwo noch ein Stückchen irgendwo im RAM rumlungert. Also er macht alles, was aus Programmierersicht möglich ist, also versucht den F-Sync zu machen, um sicher zu sein, es ist jetzt wirklich geschrieben. Und alles, was bis jetzt stattgefunden hat, wurde protokolliert. Und dann erst beginnt der Sendeprozess. Das heißt, der Sendeprozess muss natürlich erstmal ermitteln, was tun wir jetzt mit dieser Nachricht. Das heißt, das ist Aufgabe der sogenannten Routers. Wir finden einen Routers-Abschnitt in der XM-Konfigurationsdatei, wo ja, wir haben die Zieladresse. Typischerweise gucken wir nach der Zieladresse und gehen dann durch die Routers durch, grob vergleichbar mit IP-Routing. Ne? Wo soll das Ding hin? Und wenn die Router ermittelt haben, wo es hingeht, den Transportweg festgestellt haben, es ist doch in der Regel Aufgabe der Router, dann zusammen mit welchem Mechanismus soll das jetzt transportiert werden. Es wird wahrscheinlich in 90% der Fälle schließlich dann SMTP sein. Es könnte aber auch Pipelines sein, es könnten Shell-Kommandos sein, es könnte LMTP sein. Alles, was sich irgendwie eignet, um eine Nachricht zu übertragen. Das ist dann der eigentliche Nachrichtentransport, finden wir auch in der Konfigurationsdatei, einen Transportsabschnitt. Sollte das Ganze nicht geklappt haben, wir haben die Nachricht also nicht losbekommen, bleibt die halt bis auf Weiteres irgendwo in der Warteschlange liegen und dann kommen hin und wieder irgendwelche sogenannten Q-Runner vorbei. Die, ein Teil, der mit den Q-Runnern was zu tun hat, ist die Retry-Konfiguration, der Retry-Abschnitt in der Konfigurationsdatei und die kümmern sich dann um die Folgezustellversuche. Irgendwann muss das Ding ja mal raus. Und in der Regel sind das auch tatsächlich drei Prozesse, die so eine Nachricht anfassen. Jetzt müsst ihr das Bild kommen, genau. Das heißt, das ist der Listener, der macht eigentlich nichts außer auf die Verbindung warten, in der Standardkonfiguration, ne, die wir so haben. Sobald eine Verbindung von außen reinkommt, wird der einen Kindprozess erzeugen mit einem ganz normalen Fork. Dieser Kindprozess kümmert sich jetzt um die reinkommende Nachricht. Es wird also eventuell die Authentifizierung stattfinden. Müssen die ACL überwunden werden. Das ist noch die SMTP-Session hier. Vielleicht findet auch schon ein Rewriting statt, ein Header-Rewriting. Das ist böse, böse, machen wir nicht, aber wir könnten das natürlich tun. Ne? Dieser Receiver, der Empfangsprozess, der wird nichts weiter tun, als das ganze Ding, wenn es fertig ist, hier in der Warteschlange abzulegen und seinerseits dann einen weiteren Prozess starten, jetzt wirklich Prozess im Sinne von Unix-Prozess starten, die Delivery, die dann das ganze Zeug aus der Warteschlange wieder rauspopelt und versucht, das Routing zu machen und dann möglicherweise wiederum einen Kind-Prozess startet, der sich um den eigentlichen Transport kümmert und das noch rausschickt. Wenn dabei was schief geht, was Sie gerade sagten, dann landet es halt, bleibt es in der Queue liegen. Wenn die hier oben scheitern, dann ist ab und zu mal der Queue-Runner dran. In der Standardkonfiguration wird dieser Listener, dieser Master-Prozess in regelmäßigen Abständen, ich glaube, bei Debian steht drin, alle 30 Minuten, man kann das auf 10 Sekunden runtersetzen. Der wird in regelmäßigen Abständen Q-Runner-Prozesse starten, die keine weitere Aufgabe haben, als durch die Warteschlange durchzurennen und zu gucken, ob dort irgendwas liegt, was man loswerden muss. Und dann gleiches Spiel wieder oben. Das heißt, es wird ein Delivery-Prozess gestartet, der sich wieder ums Routing kümmert. Das wird jedes Mal neu gemacht. Es kann sich ja was an der Umgebung geändert haben, dass also das Routing, was wir gestern probiert haben, nicht dasselbe Routing ist, wie das, was wir heute machen müssen. Und dann hoffentlich der Transport, und wenn nicht, dann bleibt es halt wieder liegen und irgendwann kriegt es der nächste Q-Runner in die Hand. Zur Konfiguration. Ich werde nichts zu der Debian-spezifischen Konfiguration erzählen, wer sich die mal angeguckt hat. Ich glaube, der sich es ausgedacht hat, ist ein fleißiger Mann, aber ich glaube, man hat dann gleich zwei Probleme. Man hat das Problem, man muss die Idee hinter dieser Konfigurations, Syntax der Debian-basierten, also da sind irgendwelche Makros, die gesetzt werden, verstehen. Und man muss verstehen, was man da eigentlich bewirken möchte, damit, also wie es nachher in der resultierenden XAMPP-Konfiguration aussehen muss. Also ich finde, man hat da gleich zwei Baustellen. Man hat die Baustelle XAMPP-Konfiguration, verstehe ich schon nicht. Diese Makros verstehe ich dann auch nicht. Ich denke, diese Debian-Konfiguration, die ist wahrscheinlich gut für diese einfachen Fälle. Ich habe einen Smart Host oder ich habe keinen Smart Host oder ich mache gar keine Mail. Da kann man sich typisch hier 1, 2, 3 oder sowas aussuchen, dann ist es fertig und dann erzeugt der auch irgendwas Brauchbares. Aber für alle anderen Sachen ist immer, ich glaube, nicht bloß meine Empfehlung, auch wenn man sich an die Excel-Mailing-Liste wendet, die sind alle sehr hilfreich. Wenn man dort aber erwähnt, ich habe eine Debian-Konfiguration hier und irgendwas geht nicht, da wird man mir sehr freundlich darauf hingewiesen, dass man doch bitte auf der Debian-Mailing-Liste nachfragen möchte. Oder da gibt es auch ein Wiki bei Debian, da kann man dann die Informationen finden, die man braucht. Ja. Wenn man selber experimentiert mit der XAMPP-Distribution, ob jetzt Quelltext oder Debian-Paket, da gibt es immer eine example.conf.gz. Die kann man an Ort und Stelle bringen, wo die Konfigurationsdatei liegt und dann funktioniert der erstmal. Da muss man nicht mal was anfassen in dieser Konfigurationsdatei. Der würde einfach als sicherer Server, also man kann von außen keine Mails relayen, wenn man mit dem Ding redet. Der kann aber Mails nach draußen schicken. Das ist eine Konfiguration, die einfach funktioniert. Die ist sehr gut kommentiert, die kann man als Startpunkt nehmen. Die enthält natürlich nicht alle Möglichkeiten, aber es ist eine gut verständliche. Und diese Konfigurationsdatei, diese Example-Conf, die wird auch gepflegt im Rahmen der Entwicklung am XAMPP. Also wenn man da der Meinung ist, wir haben eine neue Option erfunden, die müsste mal erwähnt werden in dieser Standardkonfiguration, damit die Leute das merken, dass es da was gibt, dann wird es auch dort angepasst. Also die ist nicht einfach so ein hässliches Endline, was man da mal vor 10 Jahren sich ausgedacht hat, sondern es ist im Prinzip wie aktiv gemaintainter, schönes Wort, gemaintainter Programmcode. Wenn man so ein XAMPP vor sich hat, XAMPP minus kleines b, großes v, da ist nämlich oft die Frage, ja, was habe ich denn? Habe ich jetzt hier die Sparversion? Debian hat nämlich ein XAMPP Daemon Light und ein XAMPP Daemon Heavy, wenn man das dort installiert. Ne? Also das Kassenmodell und das Voll- und das Privatpatientenmodell oder so. XAMPP-BV, da kriegt man es am leichtesten raus, was man da eigentlich hat. Ein interessanter Punkt ist hier unten, das ist jetzt hier, den hatte ich mal selber was gebaut. Ne? Wo ist das Configuration-File eigentlich, das er verwenden wird? Dann bei Debian standardmäßig kommt dann hier unten, ich glaube, var lib XAMPP 4 auto-generated oder irgendwie sowas. Aber auch bei Debian, sobald ihr in dieses bei Debian vorgesehene etc XAMPP 4 eine XAMPP 4.conf reinlegt, wird er die nehmen. Sieht man dann auch, äußert sich dann hier unten, steht dann, dass er euer selbst hingelegtes File verwendet. Was kann man aus dieser Ausgabe hier nehmen? Dann nicht bloß die Versionsnummer, das ist gar nicht so wichtig, sondern wir sehen hier Support für alles Mögliche und Lookups. Darin unterscheiden sich diese leicht und die schwere Version, dass in der Leicht-Version häufig nur so Lookup-Mechanismen drin sind, die nicht so teuer sind. Also das hört, glaube ich, hier bei dem Desearch dann auf. Directory-Suche, DNS, glaube ich, gibt es auch schon nicht drin. Und die teure Version, kostet alles kein Geld, also die schwere Version, so. Da sind dann noch weitere Mechanismen mit eingebaut, dass er also mit LDAP-Servern reden kann. Hier habe ich mir eingebaut, der auch mit dem Postgres-Server reden könnte, MySQL und SQLite und sowas könnte auch mit auftauchen. Also alles, was so an irgendwelchen Backends, könnte man sagen, für Informationszusammensuchen möglich wäre. Und mitunter wichtig, wenn man hier, wir haben ja öfter mal SSL-Fehler, man kann die daraus entnehmen, mit welcher SSL-Library ist das ganze Ding gelinkt. Es gibt Versionen, die sind gegen GNU-TLS gelinkt, es gibt Versionen, die sind gegen OpenSSL gelinkt. Also kann man beim Bildprozess sich aussuchen, gegen welche dieser Libraries, mit unterschiedlichem Erfolg bei irgendwelchen Problemen. Ja, manche Sachen tauchen als Problem nur bei der einen Bibliothek auf, manche bei dem anderen. Ist aber, wie gesagt, wenn man Hilfe sucht, dann abends in der Selbsthilfegruppe oder sowas, mitunter ein guter Hinweis, dass man denen sagen kann, ich habe eine Version, die gegen OpenSSL gelinkt ist, und dann irgendwelche experimentellen Sachen tauchen jetzt hier auch schon mal auf. Zur Konfiguration. Ne? Wir haben ein schönes, strukturiertes Konfigurationsfile. Wer so ein Ding mal angeschaut hat, wir sehen dort immer Beginn ACL, Beginn Routers, also für die einzelnen Funktionsabschnitte, die ich jetzt da gerade beschrieben hatte, dass wir also eine Mail reinbekommen, dann muss also mit den ACL entschieden werden, was machen, nehmen wir die jetzt an, weisen wir sie gleich ab. Der Router muss nachher entscheiden, wie geroutet wird, dafür finden wir die entsprechenden Abschnitte. Wenn es wichtig ist anzugeben, hier so Stammtisch an der Kneipe, meiner ist länger, ne? Wir haben also ungefähr beim letzten Durchzählen bin ich über gute 250 Optionen gekommen in dem globalen Teil der Konfiguration. Das Global in Klammern, weil es halt noch vor dem ersten Beginn steht. Solche Sachen wie ist mein eigener Hostname oder irgendwelche Listen mit Domains, die ich lokal behandeln möchte. Ungefähr 250 Stück, die wahrscheinlich kenne ich 20 davon. Der Abschnitt ACL, ja, beschreibt halt die Mechanismen, die während der SMTP-Session, während der reinkommenden SMTP-Session angewendet werden, um in entsprechenden in bestimmten Phasen der Kommunikation die Sache abzubrechen oder irgendwas zu erlauben. Ja, den Routersabschnitt, Routing-Regeln, dass wir also eine Nachricht in der Hand haben, müssen entscheiden, gucken wir im DNS nach oder gucken wir in irgendeiner lokalen Tabelle nach, fragen wir in irgendeiner Datenbank nach, wie es jetzt mit der Mail weitergeht. Auf diese Router-Regeln wird teilweise von den ACL zugegriffen. Deswegen habe ich hier oben auch geschrieben, dass die Router, dass das miteinander verlinkt ist, verlinkt nicht da mit irgendwelchen Hyperlinks, sondern dass eben in ACL Bezug genommen wird auf Router, die irgendwo existieren, weil in ACL irgendwo nachher drinsteht, wir müssen mal prüfen, ob die Mail zustellbar wäre. Dazu muss ich aber einen Router fragen. Das meine ich jetzt mit verlinkt und dass sie sich gegenseitig referenzieren. Die Transportmechanismen, die beschreiben dann halt, wie funktioniert SMTP. Also wie SMTP funktioniert, weiß jeder, aber muss TLS gemacht werden, müssen wir die Authentizität des Zielhosts über den oder über irgendwas sicherstellen, müssen wir, wenn wir TLS machen, das Zertifikat auf irgendeine andere Art und Weise prüfen. Mit welchem Port möchten wir reden auf der Gegenseite? Möchten wir SFV-Records aus dem DNS noch rauspopeln, um rauszufinden, dass wir ja gar nicht mit dem Host reden sollen, mit dem, was eigentlich wollten, sondern dass wir einen ganz anderen brauchen? Das steht in den Transportmechanismen drin. Ihre drei Regeln. Wenn es halt nicht geklappt hat, gibt ja vielleicht Domains, da muss ich dann öfter wieder probieren, weil ich weiß, da gibt es irgendein Grey-Listing, da komme ich aber nach 2 Minuten schon dran vorbei, da brauche ich nicht erst eine Viertelstunde wieder probieren. Oder ich kann auf verschiedene Fehler mit unterschiedlichen Retry-Zeiten reagieren, dass ich, also all solche Sachen gehören in diesen Retry-Abschnitt. Ne? Adressmanipulation in dem Rewrite-Abschnitt, ja, den lassen wir normalerweise leer. Ne? Das ist ganz böse, wenn man anfängt, erstmal in den Headern rumzuschreiben. Wer sowas schon mal versucht hat und dann in den Logs versucht hat herauszufinden, von wem an wen die Mail eigentlich sein sollte, wenn man weiß, da wurden unterwegs Header umgeschrieben, ist Header und Envelope, also wir könnten an beiden Sachen manipulieren. Und die Authenticator ist halt die Authentifizierung. Müssen die Leute sich anmelden, wenn ja, wie? Dürfen sie sich anmelden, wenn kein TLS da ist? Oder muss unbedingt erst TLS aufgebaut werden, damit sie sich anmelden können? Das finden wir in dem Authenticators-Abschnitt. Ne? Das heißt, jede Konfigurationsdatei besteht aus diesen Abschnitten. Eine leere Konfigurationsdatei ist auch gültig, also wenn ihr dev0 als Config-File ihm vorwerft, wird er da auch starten. Er wird vielleicht nichts Sinnvolles machen, aber es ist auf alle Fälle eine syntaktisch gültige Konfigurationsdatei. Das nehme ich gerne als Hinweis, weil so für einige Experimente möchte ich ja wirklich sagen, er soll nichts weiter lesen, keine Konfiguration dev0 wäre eine gültige Konfiguration. Wie sieht es aus in dem Config-File? Es können Makros auftauchen, wenn man so ein File irgendwo sieht. Wenn alles in Großbuchstaben oder Underscores oder Ziffern ist, dann sind es Makros. Das sind also keine Konfigurationsoptionen, die man in irgendeiner Dokumentation finden wird. Das hat sich dann der lokale Konfigurationsdatei, Maintainer, Schreiber oder wie auch immer ausgedacht. Der war der Meinung, das Ding muss jetzt Userbase heißen, weil er es vielleicht ein Stückchen später in der Konfigurationsdatei nachher nochmal verwenden möchte. Kleines Detail. In einem Makronamen darf ein anderer Makroname nicht drin auftauchen. Außer ich mache es in der Reihenfolge wie hier. Also ich hätte nicht erst Base und dann Userbase definieren dürfen, so rum, wie es jetzt ist, das geht. Makros könnten auch auf der Kommandozeile gesetzt werden. Das benutzen einige Systeme, dass die halt eine mehr oder weniger generische Konfiguration haben. Beim Exim-Start dann auf der Kommandozeile, wie man es so ähnlich, wie man es von C-Compilern kennt, minus großes D und dann Makroname, Makrowert oder sowas mit auf der Konfigurations-, mit beim Starten übergibt, um aus einer generischen Konfiguration in irgendeiner Weise eine angepasste Konfiguration zu machen. Normale Konfigurationsoptionen sehen dann halt so aus, ne? Kleinbuchstaben, Underscores und irgendwelche Zuweisungen. Der Rest ist dann ganz einfach. Achso, das habe ich hier wegen der langen Zeilen. Na, wenn die Zeilen lang wären, wie man es vielleicht von vielen anderen kennt, Backslash hinten dran. Es ist egal, ob nach dem Backslash noch Leerzeichen kommen. Der Konfigurationsparser ist sehr schlicht. Der schmeißt alles vorne und hinten dran hängenden Whitespace weg und dann erst wird er feststellen, dass da ein Backslash hinten dran steht und weiß, dass es eine Fortsetzungszeile ist. Kommentare dürfen auch nur am Zeilenanfang stehen, also Whitespace darf davor sein, aber Kommentare dürfen nicht am Ende irgendeiner Zeile noch hinten mit dran geklebt werden. Machen manche gerne mal. Wenn es da hinten dran ist, dann ist das Bestandteil der Option. Also wir müssen aufpassen, Kommentare nur auf einer Zeile für sich alleine. Der Rest ist ziemlich einfach. Bis die Dollarzeichen dort reinkommen. Ne? Dann wird es interessant. Dann ist das, wo es bei vielen dann aufhört, weil dann muss man doch nachlesen, was denn diese vielen Dollarzeichen und geschweiften Klammern dort bedeuten. Wir dachten, wir haben Perl hinter uns gelassen und dann sieht man es im Exim alles wieder. Ne? Ich glaube, der Exim-Autor hat auch sehr viel mit Perl gemacht. Das sieht man auch an den Stellen. Wenn man Perl kann, ist es kein Fehler, wenn man den Exim verstehen möchte. so eine Variablensubstitution für die Hälfte der Konfiguration, grob für die Hälfte der Konfigurationsoptionen. Hat sich herausgestellt im Laufe der Zeit, dass es schlau wäre, wenn man zur Laufzeit den Wert erst feststellen müsste und nicht das vorher schon statisch in das File reinprügelt. Die Makros sind mehr oder weniger statisch, die werden aufgelöst, wenn das File gelesen wird. Am Anfang mal der Exim startet, der liest das File, dann werden die Makros aufgelöst. Mit Sachen zur Laufzeit meine ich hier als Beispiel, da kommt halt eine Mail rein, eine Nachricht. Der Exim wird ein sogenanntes Expansions-Item Received Port setzen, da schreibt er die Portnummer rein, auf dem er die Nachricht empfangen hat. Und dann kann man vielleicht als Hausfrau grob verstehen, was so, also sogar als Hausfrau, nicht unbedingt als Programmierer, wenn man das hier so einfach wie Prosa liest, wir setzen also offenbar ein Message Size Limit und je nachdem, auf welchem Port das Ding reingekommen ist, die Nachricht, wird es eben auf 200 Megabyte oder 50 Megabyte gesetzt, mein Message Size Limit. Die Notation ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig für solche Dinge. Wer ist das hier, wenn der Operator da vorne steht, ist dann Präfix-Notation, steht vorne dran, also keine Infix-Notation, wie wir es sonst haben, und auch keine Suffix, das wäre dann umgekehrte polnische Notation, heißt das dann polnische Notation, weiß das jemand, wenn das Ding nicht umgekehrt polnisch ist, sondern, wir finden an sehr vielen Stellen der Konfigurationsdateien Bezüge auf die aktuelle Nachricht, irgendeinen aktuellen Zustand, vielleicht auch Systemzustand, die Systemlast oder die Anzahl der gerade laufenden Empfangsprozesse, oder über den Zustand der Authentifizierung, hat Authentifizierung stattgefunden, hat keine stattgefunden, sodass also sich viele Werte tatsächlich dann erst ergeben, wenn wir die Nachricht wirklich behandeln. Macht natürlich manchmal die Fehlersuche ein bisschen schwer. Der Konfigurationsparser kann viele Fehler nicht entdecken. Wenn Syntaxfehler sind, ja, aber der kann zum Beispiel mitunter nicht rausfinden, ob an irgendeiner bestimmten Stelle irgendeines dieser vielen Konfigurations-Items schon einen sinnvollen Wert hat, weil es ja wieder von irgendwelchen Randbedingungen abhängt. Konfigurations- oder Expansions-Items sind im allereinfachsten Falle Variablen. Local Part wäre zum Beispiel die, die das vorne vor dem Affenschwanz da dran steht bei einer reinkommenden Mail. So oder auch so, wir kennen das von der Shell, wenn es manchmal notwendig ist, das so von umgebenden Namen abzugrenzen, dann ist es mit den geschweiften Klammern immer hilfreich. Ganz normale Variablen. Wir haben Operatoren. Operatoren heißen die Dinger im Exim-Sprech. Man kann sich vorstellen wie einparametrige Funktion. Das heißt also, es steht dort der Funktionsname, es wird ein Parameter übergeben und das Ding liefert dann ein Resultat zurück. Also es verändert nichts in diesem Local Part. Es liefert mir die MD5-Summe des Local Parts in dem Falle zurück. Oder nimmt die Domain her und macht alles zu Uppercase. Ja, und liefert mir dann, wird expandiert, also das Ding, im Prinzip wie Shell-Expansion oder sowas oder Perl-Variablen-Expansion, dieser Ausdruck in irgendeinem, irgendwo in der Konfigurationsdatei wird ersetzt durch halt die groß geschriebene aktuelle Domain. Es wird nicht in dieser Variablen was verändert. Wir haben Funktionsaufrufe. Hier, SG ist eine Funktion, für die macht sowas wie, wer Perl kennt, Substitute oder Replace, da haben wir hinten, also steht vorne ein S davor und hinten steht ein G dran meistens, wenn wir so substituieren wollen. Also vorne der S-Operator für Substitute und meistens hinten das G für Globales ersetzen, dass wir also alle auftauchen in der Zeile. Deswegen heißt das Ding hier nur gerade SG. Ne? Das ist das Opfer der von Suchen und Ersetzen. Und hier sollte jedes, was soll das, Punkt Laus oder Punkt 1 aus oder sowas, soll durch 3x ersetzt werden beispielsweise. Ne? Und dann kriege ich halt ein entsprechendes einen entsprechend umgeschriebenen Local Part zurück. Es gibt Bedingungen in der Konfigurationsdatei. Geht einmal los mit dem If und dann gibt es eine ganze Reihe von Vergleichsoperatoren. Die sprechen in der Regel für sich selber. Na, EQ ist dann halt ein Textvergleich. Gleiche Logik, wie es die eine oder andere von Perl kennt. EQ macht Textvergleiche. Zwei gleiche Zeichen wären numerische Vergleiche. Und hier vorne also die Bedingung und hinten dran, der erste Teil ist das, was im Ja-File passiert, der zweite Teil hier hinten dann, also im Moment, nee, hier, das ist, gehört noch zu, ein bisschen Leerzeichen reinmachen können, das gehört zu der Bedingung, na EQ wird sich jeder an zwei Fingern ausrechnen, wird wohl zwei Parameter brauchen, wenn es um den Vergleich von zwei Werten geht, ne? Also die zwei gehören zu dem EQ und dann im War-File wird das ganze Ding hier substituiert durch tilde mbox und im Falsch-File wird das Ganze substituiert durch tilde Punkt Mail beispielsweise. Wir haben verschiedene Lookups, das heißt, da haben wir zwei verschiedene Sorten, grob. Einmal sogenannte key-basierte Lookups, das heißt, ich habe irgendeinen Schlüssel und nach dem möchte ich in irgendeiner Tabelle suchen, in irgendeiner Datenbank. In der Mitte ist der Lookup-Mechanismus beschrieben, lsearch wäre hier eine lineare Suche in irgendeinem Textfile. Hinten ist dann ein Parameter, der dann zu dem entsprechenden Suchmechanismus passt. Bei einem lsearch wird es hinten ein File sein. Manchmal sieht man einen D-Search, das ist dann ein Directory-Search, dann ist hinten das ein Directory und dann wird nach einer entsprechenden Datei in dem Directory gesucht. Und es gibt sogenannte Query-Based Lookups. Da geht dann alles rein, wo ich eben nicht bloß einen einzelnen Schlüssel in irgendeinem Key-Value-Store oder sowas suche, sondern wo ich dann meine Frage wirklich als das, was ich suche, als Query formuliere. Na, typischerweise LDAP, SQL, was haben wir noch? DNS, da haben wir so eine Art Pseudo-Query. Dass wir also nach bestimmten DNS-Datensätzen gucken können. Das sind alles die Query-basierten Lookups. Und wenn das alles nicht hilft, was man dort hat, diese ganzen Expansions-Items oder Funktionen oder Lookups, drei Universalwaffen. Wir haben eine Read-Socket-Funktion, die verbindet sich mit einem beliebigen TCP-Socket oder mit einem lokalen Filesystem-Socket. Man kann einen Request reinwerfen und kann dann die Antwort raus, also für einfache Dinge wie, ich muss mal bei icanhasip.com nachfragen, was ich für eine eigene IP-Adresse habe oder ich muss mit dem DAF-Code reden. Beim DAF-Code, der hat so diese Authentifizierungsschnittstelle, da ist ein Socket, da kann man den gewünschten Nutzernamen einwerfen und man kriegt zurück von dem Ding verraten, ob es den Nutzer gibt, also ob es eine Mailbox für den entsprechenden Nutzer gibt. Wenn man sich das Format anguckt, wie man mit dem dort reden muss, das kann man über diese Read-Socket-Schnittstelle bedienen, kann also den DAF-Code, der XM könnte auf dem Wege den DAF-Code fragen, ob er denn einen spezifischen Nutzer kennt. Wenn das mit den Sockets nicht reicht, könnte ich ja immer noch sagen, ich rufe hier irgendein externes Kommando auf, übergebe irgendwelche Parameter an das externe Kommando, könnte ein Shell-Skript sein, Binary oder irgendwas. Also ich denke, damit kriege ich alles erledigt und wem das dann zu langsam ist, der kann auch Perl-Funktionen einbinden. Also da kann der XM beim Start ein Stückchen beliebig viel Perl-Quelltext mitladen und die Funktionen, die dann in meinem Stückchen Perl-Quelltext definiert sind, die kann ich dann hier aufrufen und mit Argumenten versehen und dann ist der Rest, dann passiert dann in dem Perl-Quelltext. So, das sollte also dann mindestens für Proof of Concept reichen, damit man merkt, man braucht noch irgendein Expansions-Item mehr und dann kann man ja mal die Entwickler fragen, ob sie nicht noch irgendwas einbauen möchten. Ne? Wenn man rausgekriegt hat hier, dass für so etwas, was von Anfang an nicht vorgesehen war, ein Beispiel Graylisting, einfach nur um zu sehen, wie das aussehen würde. Das wird beim XM-Start, sage ich hier, liest dir mal bitte dieses Perl-Skript mit ein. Wie spät ist es eigentlich? Bis wann haben wir Zeit? Oh, okay. Liest diesen Perl-Skript mit ein. Im Perl-Skript ist hier eine Funktion anziehen definiert und hier in irgendeinem Stückchen ACL wird später diese Funktion anziehen aufgerufen. Es werden irgendwelche Parameter übergeben, die sind hier oben ganz am Anfang der Konfigurationsdatei mal. Und das heißt, XM selber hat keine Ahnung von Graylisting. Es gibt auch kein tolles Graylist-Interface hier mit irgendwie, wie heißt es woanders, PostGray oder irgendwie solche Sachen, sondern steht mir frei, das mit den Mitteln, die wir jetzt hier haben, Perl, Shell oder irgendwas, sowas mit einzubauen. Gute Frage. Erstmal kriegt man es nicht mit. Also die SMTP-Confirmation, die kriegt man mit, was der andere dann sagt, hier bitte versuch es in 10 Minuten nochmal oder sowas. Ne? Ich kann es auf alle Fälle protokollieren, das weiß ich. Ob man damit relativ wenig Aufwand während des Transfers. Also, ja, aber die Frage ist, trotzdem, vielleicht möchte man das aus irgendwelchen Gründen. Ne? Sagen wir, sowas ist nicht vorgesehen, mir fällt es auch gerade schwer, da zu sagen, das ist ganz easy, muss man bloß mal 500 Zeilen Quelltext schreiben oder sowas, weil das hat was mit der rausgehenden Kommunikation zu tun. Der rausgehende Transport ist bis zu den letzten Versionen noch relativ straight. Also da wird die SMTP-Verbindung aufgemacht, alles Mögliche, was an Parametrisierung ist, passiert vorher, dann geht es raus oder es geht nicht raus und das war's dann. Ne? Jetzt erst in den letzten Versionen, was ich vorhin sagte, hier der Newsletter-Versender, der möchte gerne mitkriegen, oh, das ist Banner von der EX-Spam-Trap, da möchte ich jetzt doch die Verbindung lieber abbrechen. Ne? Dass wir also während des Transports vielleicht noch eingreifen könnten da Informationen abgreifen, merken, okay, der hat mir jetzt hier gesagt, Graylisting, bitte in 533 Sekunden wieder, dass sich vielleicht irgendwo hinschreiben. Wenn es ein Projekt wird, können wir drüber nachdenken. Man findet die Nachricht wieder. Ne? Also mit externen Tools ist es sicherlich. Ich würde einfach oft hier noch wieder probieren, dann im Zweifelsfall. Ne? Also die Retry-Zeit runtersetzen. Aber dann schmeißen einen die anderen ganz böse raus. Ne? Wenn man zu oft wiederkommt, gibt es, glaube ich, auch welche. So, wir haben das Routing. Das muss ich ein bisschen schneller machen, wahrscheinlich. Wir haben in der Konfigurationsdatei eine Reihe von Routerblöcken, die werden der Reihe nach befragt. Das heißt also, man kann sich so vorstellen, da gibt es die Zieladresse und dann geht es durch die Konfiguration mit den Routerblöcken und da wird überlegt, fragen wir jetzt den ersten Routerblock oder fragen wir ihn nicht. Das ist die Sache mit den Vorbedingungen. Ne? Wenn ein Block nicht gefragt wird, wird halt der nächste gefragt. Die Reihenfolge ist also entscheidend, in der ich die Blöcke dort anordne. Und wenn ein Routerblock gefragt wird, dann hat er genau 4 Möglichkeiten. Sagen, ja, sieht gut aus, ich kann mit der Adresse was anfangen. Ich weiß, mit welchem Transportmechanismus das Ding transportiert werden muss. Oder ich kann damit was anfangen, ich erzeuge dir eine neue Adresse. Also der typische Redirect-Fall oder Alias. Ne? Ich kenne die Adresse, ich gebe dir dafür eine neue. Der Router kann sich verweigern und sagen, sieht zwar gut aus, die Adresse, aber ich kann damit trotzdem nichts anfangen. Das würde dazu führen, dass halt der nächste Routerblock gefragt wird. Der Routerblock kann sagen, fail. Das heißt, ich kenne die Adresse, könnte damit was anfangen, aber ich kann dir sagen, wir brauchen das nicht probieren, das ist falsch. Die Nutzer gibt es nicht oder die Domain gibt es nicht, wir brauchen, dann ist die Sache sich erledigt. Oder der Router könnte auch sagen, ist jetzt der falsche Augenblick, wir müssen das näher mal probieren. Ne? Dann wird nicht weiter gefragt, dann landet das Ding wieder in der Warteschlange und irgendwann wird wieder mal gefragt, wieder probiert. Ein Routerblock könnte ungefähr so aussehen, ne? Der hat einen schönen Namen, den kann man sich ausdenken. Der Treiber, jeder Block hat dann einen Treiber, der Treiber bestimmt das generelle Verhalten. Ne? DNS-Lookup bedeutet, dass die ganzen Informationen über das DNS gewonnen wird. Das wäre so eine Vorbedingung, das heißt, wir würden diesen Router wirklich nur dann fragen, wenn die aktuelle Domain nicht in einer Liste mit lokalen Domains auftaucht. Wahrscheinlich ist das eine Nachricht, an die nach draußen gehen soll. Wenn der Router zuschlägt und sagt, ich kann damit was anfangen, dann möchten wir diese Mail per SMTP transportieren. Remote SMTP ist ein Verweis auf einen Transport, der weiter unten definiert ist, wo dann steht, ich bin der Remote SMTP-Transport. Und ja, dann gibt es noch so ein paar Sonderfälle. Manchmal sagt das DNS, der MX ist 127.001. Solche Sonderfälle möchte man dann damit abfangen, damit wir dann nicht hier versuchen, uns selber zu sprechen. Zu den Treibern, die dort auftauchen können, typischerweise hat man genau diese 5 Stück dort drin. Den DNS-Lookup-Router hatte ich gerade erwähnt. Wir gucken halt im DNS nach MX-Records oder wenn die nicht vorhanden sind, nach A- oder Quad-A-Records. Manual-Root ist eine ganz einfache tabellenorientierte Sache. Liste von Domains. Liste von Hosts, die das entgegennehmen. Das ist meistens so für irgendwelche internen Geschichten. Na, da habe ich meine 3 Backends und auf die möchte ich jetzt meine reinkommenden Mails verteilen. Da habe ich kein DNS, das funktioniert. Query-Programm ist dann, wenn das mit der normalen Texttabelle nicht mehr reicht, oder mit der normalen Tabelle, muss nicht unbedingt Text sein, wenn das nicht mehr reicht, dann, na gut, dann rufe ich notfalls irgendein Programm auf, das mir dann sagt, was mit der Nachricht zu tun ist. Auch so eigentlich mehr für irgendwie für mal Versuche, um rauszufinden, was Redirect, Adress. Änderung, also hier Alias-Mechanismus benutzt redirekt oder wenn meine Mail weggeschmissen werden muss, dann kann man sie redirekten, entweder nach Def0 oder nach Blackhole oder solchen Sachen, dann sind sie weg. Und Accept ist ein Router, der für die ganzen übrig gebliebenen Fälle verwendet wird, wo ich also das meistens, wer so eine Konfigurationsseite anschaut, ist der allerletzte Router, der dann nach anderen Sachen entscheidet, was wir denn damit machen. Aber damit erstmal ein Router die Verantwortung bekommt und dann gucken kann, gibt es den Nutzer oder gibt es den Nutzer nicht. Da hatte ich vorhin versprochen, man kann sehr schön testen. Diese ganzen Trockentests, ich habe also meine Konfiguration, ich denke, die ist so hinreichend korrekt. Jetzt möchte ich das auch wirklich sehen. Excel-BT, so viel wie bitte testen oder sowas. Ja. Ich werfe dort die gewünschte Zieladresse ein und dann kriege ich eine recht kurze Aussage, okay, das mit der Zieladresse, es würde zu dem geroutet werden. Vielleicht auch, wenn noch Aliase dabei sind, kommt hier vielleicht auch noch ein anderer Name dabei raus. Der Remote-Router, den wir gerade das Beispiel hatten, mit dem Remote-Transport, und der Router hat schon mal herausgefunden, dass diese 2 Hosts in Frage kämen. Und da kann man schon mal überlegen, ist das jetzt das, was ich wollte oder wollte ich was anderes haben? Das erzeugt keine Belästigung des Nachbarn, weil es wird nicht wirklich was geschickt. Wer dieser ganzen Sache dann nicht vertraut und denkt, das ist aber jetzt was ganz Komisches, so wollte ich doch gar nicht so. Auch bloß wieder so ein bisschen zum Angeben, ne? Wenn man ein bisschen debuggen möchte, -D schaltet das Debugging ein, dann kriegt man meistens sehr viel Debugging. Typischerweise sieht es dann so aus, dass man das alles wieder ausschaltet. Da wir sehen dort minus D, minus all, also alles Debugging wieder ausschalten und nur selektiv für DNS und fürs Routing das Debugging wieder einschalten. Ja. Und also weil da gibt es, müsste ich lügen, ich glaube 6, 7 oder 10 verschiedene Debug-Gruppen, nach denen man dann selektiv suchen könnte. Und ist ein bisschen gekürzt hier die Ausgabe, das kommt normalerweise ein bisschen mehr, aber dann passt das hier nicht mehr auf die Folie. Wenn man sieht, okay, wo guckt er nach, wonach hat er gesucht, hat einen MX gefunden, hat keinen MX gefunden, hat einen Host gefunden, hat keinen Host gefunden und kann also den Routing-Mechanismus. Ich könnte auf der Kommandozeile noch eine eigene Konfigurationsdatei übergeben, falls ich nicht mit der richtigen, habe vielleicht eine produktive Konfiguration, die, da traue ich mich nicht dran zu ändern, dann tue ich irgendwo meine eigene hin und könnte in Ruhe mit meiner eigenen. Ich könnte auf der Kommandozeile auch noch eine Quelladresse mit angeben, genau, wenn ich so Source-Based Routing drin habe. Ne? Dann sind die Transportmechanismen referenziert nach Remote SMTP, typischerweise sieht einfach so aus, dass der Treiber SMTP ist eigentlich das gleiche Spiel wie bei den, beim Routing. Das ist so in der typischen Standardkonfiguration diese drei Treiber gibt. SMTP, der macht alles, was irgendwie mit SMTP zu tun hat. Auch LMTP übers Netz, wer das irgendwo, wer so ein Cyrus, der kann das. Ich glaube, DAFCOD kann auch LMTP übers Netz, bin ich mir gerade nicht sicher. Cyrus kann das. Solche Sachen wie TLS-Optionen würde man dann hier drin finden. Ich glaube, der SMTP-Treiber, ich müsste jetzt lügen, hat auch ungefähr 50 Optionen, die einfach nur das Verhalten von SMTP, irgendwelche Timeouts beim Connect, Timeouts während der Kommandos, Timeouts nach den Daten oder so ähnliche Sachen. Und ein anderer Treiber hier, Append-File, das sind so diese lokalen Sachen, an der Mailbox hinten dranhängen. Verschiedene Dateiformate, also MailDir++ oder Mailbox oder Mbox oder wie die ganzen verschiedenen Sachen heißen. Oder die Pipeline, hatte ich hier, weiß ich, UCP oder irgendeinen selbstgebastelten Delivery-Prozess. Hatte ich ein Beispiel versprochen, ne? Dane. Das, was hier drüben der Peer gerade erzählt hatte, den für ARM hatte ich es genannt. Da gab es nämlich in diesem Umfeld hier E-Mail made in Germany, soll ganz toll sein. Es gibt eine große Liste, das ist dieses mxinfra.json-File. Da standen die MX-Hosts, die Namen, die DNS-Namen, ich glaube auch die IP-Adressen und die Zertifikate der beteiligten Mitspieler drin. Ja. Und dann ging es darum, dass der MTA beim Raussenden eben irgendwoher wissen musste, okay, wenn ich jetzt mit dem wie heißt er, mailin.web.de oder sowas rede, dann muss dort folgendes Zertifikat zu sehen sein und dann die Zertifikatsinformation. Das ist alles, dass man dabei unterstellt, dass das DNS mich vorher nicht angelogen hat, wenn ich im DNS nachgefragt habe, wo muss denn die Mail jetzt hin? Und das DNS hat mir gesagt, schick das mal bitte zu mailin.web.de oder sowas. Das ist eben so, ne? Das haben sich die ausgedacht, die sich E-Mail Made in Germany ausgedacht haben, ne? Dass das DNS... Also man hätte ja den, also als ich hatte mal mit so Leuten telefoniert, als es darum ging, sah das, was die haben mir das beschrieben, was die dort haben, was die vorhaben und sagt, das hört sich an wie den, was ihr dort machen möchtet. Ne? Und es gibt's alles schon, das braucht dann nicht neu erfinden, ist alles schon da. Ne? Und da kam es aber eben raus, da müssten sie ja DNSSEC machen, die ganzen großen Dienstleister dort, und das trauen die sich so schnell nicht. Ne? Ich kann es verstehen, wenn ich hier Hoster bin und habe, weiß ich, 20.000 Domains, dann möchte ich nicht mal eben schnell für 20.000 Domains DNSSEC oder sowas aufsetzen. Ne? Aber andererseits meine ich, es war lange genug Zeit, um darüber nachzudenken. Ne? Und in dem einen Fall ging es dann darum, es sollte in XM eben diese Aufgabenstellung bewältigen. Der Postfix, der macht das nicht. Ne? Der Postfix-Autor hat sich an der Stelle glaube ich geweigert, sagt, ich baue euch das nicht, das ist Bullshit. Ne? Wenn das DNS lügt, also diese ganze Zertifikatsprüferei ist für die Tonne, wenn der mit dem falschen Server, also wenn die euch vorher angelogen haben, dann ist das... XM hatte ja die Idee, du kannst dir bauen, was du möchtest. Wenn du möchtest, schießt du dir ins Knie damit. Es gibt einen kleinen Perl-Skript, der generiert aus diesem File da irgendwo so eine Verzeichnisstruktur. Und da liegt am Vorhostnamen eine Datei drin, da ist die Zertifikatsinformation abgelegt, also das zu erwartende Zertifikat der Gegenseite. Und in der XM-Konfiguration könnte man sagen, hier bei dem Remote-SMTP-Transport, also bei dem, der mit dem Gegenhost redet, wir müssen unbedingt, da gibt es eine Option, du musst unbedingt TLS machen. Das ist eine Directory-Suche, die halt in diesem Ordner nach einer Datei sucht, die so heißt wie der Host, mit dem wir gerade reden wollen. Wenn es die Datei findet, dann wissen wir, wir müssen mit dem Gegenhost TLS machen. Und dann liegt zufällig gerade in dieser Datei von dem Host, mit dem wir gerade reden, liegt das Zertifikat, das der andere uns zeigen muss. Das war eine Sache für, weiß nicht, vielleicht war es ein Nachmittag. Also ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen den Perl-Skript zusammenschreiben. Am längsten hat es gedauert, den Perl-Skript zusammenzuschreiben, der dieses JSON-File auseinanderpopelt und in diese Verzeichnisstruktur Und das konnte man über HTTP abrufen. Ich weiß nicht, ob die URL noch funktioniert. Oder HTTPS. Vielleicht HTTPS wenigstens. Also über etwas HTTP, also ja, ich habe jetzt den ein bisschen lange gebraucht. Also ich denke, es war wenigstens HTTPS. Ja. Dort, wo der XM im Einsatz war, es hatte mich ein Kunde, oder nicht ein Kunde, es wurde mich gefragt von dort, wo der XM auf den Mail-Out-Servern war. Die hätten das also machen können. Blöderweise kam aber dann raus, dass hier für dieses EMIC muss alles zertifiziert sein und das war ein SUSE-Rechner, ein XM auf dem SUSE-Rechner, es ist keine zertifizierte Kombination. Also musste da dann Postfix verwendet werden und für Postfix musste irgendwas programmiert werden, damit er das dann doch macht. Ne? XM hätte es gekonnt. Ne? Allerdings war ich damals mit dem Dane dann doch ein bisschen ruhig, weil der XM konnte damals keinen Dane. Ne? Also hätten die gesagt, okay, wir machen das alles mit Dane, wäre es auch ein Postfix geworden. Weil das andere Beispiel, Source-Based Routing, ne? Spät ist es. Hier ist 15:30, Moment. 15:36, wann dürfen wir? Ist jetzt Schluss? Nee. Ach, na dann. Source-Based Routing, ne? Weil die Frage immer so oft auftauchte in irgendwelchen Mailinglisten. Ich weiß nicht, wer von euch solche Mailinglisten mitliest oder so. War meine Idee, wir stellen uns hier so eine Tabelle zusammen. Das war so der Ausgangspunkt der Überlegung. In der Tabelle möchte ich gerne eintragen. Also ist jetzt ein selbst ausgedachtes Tabellenformat. Vorne steht irgendwas drin, was die Absenderadresse ausmacht. Ich stelle mir vor, dass man da an seinem, weiß nicht, wie heißt hier so ein MTA, MUT oder MAT oder Thunderbird oder wie auch immer. Da kann man ja bei den bunten kann man immer auswählen, mit welcher Identität man jetzt versenden möchte. Ne? Das beeinflusst dann die Absenderadresse, glaube ich. Mit MUT kann man sie so einfach auswählen. Ich habe bloß eine Absenderadresse. Und in der Tabelle kann ich also eintragen, hier, wenn der Absender oder wenn es ein Absender ist, der auf das hier matcht oder wenn es halt für allen anderen Absender, möchte ich eben die und die Submission-Server nehmen, also Smart Hosts würde man sonst auch sagen, eventuell mit einer vorgegebenen Portnummer, wenn mir die 587 nicht gefällt. Und dann hier die Zugangsdaten, die man braucht, um halt mit dem entsprechenden Submission-Server erfolgreich reden zu können, um sich dort anmelden zu können. Das war so der Ausgangspunkt. Also ich dachte, das ist eine Datei, die ist vielleicht pflegbar für den normalen Nutzer. Das versteht auch Opa Krause, dass er dort, wenn er einen weiteren Mail-Provider hat, dann muss er dort hinten noch eine Zeile mit dran schreiben. Und dann kamen ein paar Voruntersuchungen. Die sollen vielleicht jetzt hier auch zeigen, wie das mit dem Debugging oder schon mal die Überlegung dazu, dass man das alles schon mal testen kann, ohne Konfigurationsdateien zu schreiben. XM-BE, bitte evaluieren vielleicht. Ne? Also ich kann dort, oder bitte expandieren oder so. Also der startet dann den Expander und diese ganzen Konfigurations-Items, die ja irgendwie Dollar irgendwas, die Lookups und sowas, die führt er alle aus und dann kann man gucken, was ist denn das Ergebnis dieser Expansion. Und wir haben ein Lookup, eine lineare Suche, hier mit verschiedenen Optionen, das erklären wir jetzt nicht, nach irgendeiner Adresse, in dem Falle mal dann eher später meine Quelladresse, in einer Datei, die Smart Hosts heißt. Und wir möchten dann gerne als Ergebnis also nicht bloß wissen, ob der Lookup erfolgreich war oder nicht, das wäre das normale Ergebnis, sondern wir möchten auch gerne das Ergebnis, was er gefunden hat, dann wieder haben. Und wenn ich jetzt hier nach foo-example.org suche, dann finde ich das, was unter dem Schlüssel foo-example.org, ja, da habe ich jetzt, das ist dasselbe mit den zusammengeschriebenen Beispielen, ne? Achso, nee, doch, das klappt hier unten, der mit dem Stern, den findet er mit dem Stern, ne? Weil da oben, die passen nicht, er findet dann den Eintrag mit dem Stern, das macht hier dieser Stern nach dem L-Search, ne? Dass der auch dann nochmal nach dem Sternchen sucht in der Datei. Ich habe also, das wäre das Ergebnis meiner Suche. Sieht schon fast ganz gut aus, kann man schon ein bisschen weiterverarbeiten. Der nächste Versuch ist dann, dass ich das, was dort zurückkommt, vielleicht mit Suchen und Ersetzen ein bisschen massiere, damit ich ein Format rausfinde, wo vielleicht für mich besser verwertbare Datenfeldtrenner dazwischen sind. Also ich ersetze hier alle Folge, wer Perl kennt, alle Folge von Leerzeichen durch ein einzelnes Tabzeichen. Dann schrumpft das ein bisschen zusammen. Ich habe also hier den Smart Host. Dort habe ich dann den Nutzernamen und das Passwort. Mal mit Z und mal mit S, ja. Okay. Also das ist jetzt hier Schreibfehler. Und dann kann ich mit einer weiteren Expansion aus dieser Zeichenkette, die jetzt Tabs enthält, einzelne Teile extrahieren. Sagen, ich brauche das erste Feld, wenn Tab der Trenner ist, oder vielleicht das zweite, dritte, vierte Feld und so weiter. Ne? Dass man also mit den Voruntersuchungen auf der Kommandozeile schon mal prüfen kann, wie könnte ich denn das alles, diese Datei hier irgendwie bewerten. Ne? Das mit dem BE funktioniert übrigens wie so eine Shell. Ne? Wenn man Glück hat, ist der Exim sogar mit Readline-Unterstützung kompiliert. Dann kann man hier sogar mit Readline hier so die Cursor hoch, Cursor runter und sowas, die alten Kommandozeilen nochmal vorholen und dann an dem. So, und wie sieht denn die Lösung dann dafür aus? Warum geht es hier nicht weiter? So. Dafür sind da Makros manchmal ganz nützlich, dass man also diese drei Sachen, diese wir da jetzt auf der Kommandozeile probiert haben, mal in solche Makros verpackt, damit das Konfigurationsfeld nachher ein bisschen übersichtlicher wird. Also hier ein Makro, ich habe es Adressdata genannt, das macht diesen Lookup. In Wirklichkeit steht natürlich hier nicht der Name drin, sehe ich gerade, sondern eigentlich müsste hier die Quelladresse, da wird dann sowas wie Senderadresse drinstehen. Das ist ein bisschen falsch hier. Also $Senderadresse gehört dort eigentlich rein. Der Smart Host, das erste Feld, der User, das zweite, das Passwort, das dritte Feld. Ne? Und in der Konfigurationsdatei, wenn man die dann fertig hat, der Smart Host Router, der halt Adressdata mit diesem Makro rauspopelt und später dann hier unten bei der Authentifizierung User und Pass, das sind auch die Makros, die der oben aus diesem File rausholt hat. Es gibt mindestens zwei Fälle, in denen das funktioniert. Also ich habe das irgendjemand geschickt und der meinte, es geht. Was ich nicht gelöst habe, das irgendwie in diese Debian-Konfiguration reinzubringen. Ne? Das war dann, da habe ich dann aufgegeben. Also wer das von euch, wenn jemand Interesse hat, macht das, meldet euch, ob man das halt irgendwie so reinkriegt. So, und jetzt wollen wir natürlich gucken, ob das alles funktioniert, was wir dort gemacht haben. Da war zwischendurch die Frage, ob ich bei dem Bitte-Testen auch die Quelladresse mit angeben kann. Ja, kann ich. Ne? Einmal hier von Hans als Example kommen, von Fred und von nochmal von dem anderen Fred. Immer wieder an irgendeine Zieladresse. Und dann sehen wir jetzt hier, dass je nach Quelladresse auch unterschiedliche Smart Hosts verwendet werden. Und also offenbar das Stückchen Konfiguration, also diese paar Zeilen dort korrekt sind. Unser ACL. Der Teil mit den ACL besteht aus. Mache ich hier unten mal gleich. In dem globalen Teil ist irgendwo für jeden einzelnen Schritt in der SMTP-Sitzung festgelegt, welche ACL benutzt werden soll. Die müssen nicht alle erwähnt werden. Die sind alle standardmäßig auf Accept gesetzt, bis auf die eine, bis auf diese SMTP-Recipient. Die schlägt immer dann zu, wenn der Client bei der SMTP-Sitzung sagt, hier Recipient to Doppelpunkt und dann kommt der Empfänger. Dann dort ist standardmäßig, wenn ich das nicht erwähne, steht ein Deny drin. Das heißt also, wenn ihr eine leere Konfigurationsdatei habt, dann ist der ACL-Block ja auch leer und dann ist für diese Recipient ACL automatisch ein Deny. Das heißt also, er wird niemals Mails annehmen mit einer leeren Konfigurationsdatei. Und hier wird erwähnt, welche wirkliche ACL dann verwendet wird. Und dann findet man im ACL-Abschnitt dann später diese ACL-Check-Recipient. Ich habe mal hier oben, könnten noch welche für Connect und sowas, die für das Recipient. Ne? Die sieht häufig jetzt arg zusammengekürzt, dass wir sagen können, wir nehmen alle Mails an, die an den Postmaster gehen und zu meinen lokalen Domains gehören. Ne? Damit das stattfindet, was hier links als ACL-Verb steht, müssen alle diese Bedingungen hier erfüllt werden. Die werden von oben nach unten bewertet. Also erst wird geguckt, ist die Domain in einer bestimmten Liste drin. Wenn das okay ist, dann wird nachher geguckt, ob der Local Part der Postmaster ist. Dann gilt Accept und wenn irgendeine der Sachen hier nicht erfüllt wird, dann wird einfach weitergesprungen zum nächsten Punkt. Und der erste Punkt, der wo alles matcht, der wird dann so Require. Das ist dann noch keine finale Entscheidung, möglicherweise. Das heißt, das ist nur dann eine finale Sache, wenn eine dieser Bedingungen hier nicht erfüllt ist, dann sind wir an der Stelle raus. Also wenn es eben keine lokalen Domains sind, dann ist es an der Stelle erledigt. Und noch eine Sache, die erfüllt sein muss, und dann Accept. Und in dem Datenteil ist es ein ähnliches Spiel. Wir können nach dem erfolgreichen Übertragen der Daten, also wenn der sendende Client den finalen Punkt geschickt hat, dann springt diese Data-ACL an, wenn sie da ist, und dann wird alles, dann habe ich ja die komplette Nachricht, dann kann ich Header-Überprüfung machen. Kann ich vorher leider nicht, weil vorher habe ich die Header ja noch nicht. Vorher habe ich bloß den Envelope. Und könnte dann nach der realen Nachrichtengröße gucken. Ich könnte irgendwelche Content-Scanner loslaufen lassen und dann irgendwann dem Client sagen, pass auf, ich möchte deine Nachricht. Also weil noch, wenn die ACL anspringt, habe ich noch nicht gesagt, ob ich die Nachricht nehme oder nicht. Der hat mir den Punkt geschickt und ich glaube nach RFC 53 irgendwas habe ich dann ungefähr 10 Minuten Zeit zu reagieren. Ne? In den ACL habe ich Zugriff auf alles Mögliche, was zu dem jeweiligen Zeitpunkt an Informationen schon da ist. Natürlich kann ich in der Connect-ACL, das heißt also, der Client hat mich gerade connected, das TCP-Handshake hat stattgefunden, da weiß ich noch nicht, an wen die Nachricht eigentlich sein soll. Ich kann also noch nicht nach dem Empfänger irgendwie selektieren. Ne? Ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich in der ACL verwendet werden können. Ist auch bloß wieder eine Auswahl. Ne? Rate-Limit für Leute, die mit sehr gesprächigen Hosts zu tun haben, dass man die also ein bisschen einbremsen kann. Ich kann die Router schon mal verwenden. Wenn ich eine Zieladresse und eine Quelladresse kenne, kann ich sagen, ich mache jetzt mal ein Trockenrouting, also ähnliches wie XM-BT, ob der XM der Meinung wäre, ob die Router der Meinung wären, ich kann den Empfänger, den Absender auch routen. Sonst, wenn ich nicht routen kann, dann brauche ich die Nachricht auch nicht annehmen. Wir können das Routing noch ein bisschen weiter treiben. Wir können das sogenannte Call-Out, habe ich dann gleich noch ein Beispiel, wenn die Zeit passt. Das heißt, da macht er eine SMTP-Sitzung auf zu dem entsprechenden Host und prüft, ob der die wirklich nehmen würde wollen. DNS-Blacklists, den Authentifizierungsstatus, den Verschlüsselungsstatus oder beim Content-Scan dann, ob ein Malware-Scanner angesprungen ist und gesagt hat, hier, ich halte das für ein Virus oder der Spam-Scanner sagt, ich gebe dir hier 5 Punkte auf diese Nachricht. Wir könnten nach den Headern gucken, ob die alle korrekt sind. Und wenn alles nicht hilft, es gibt so die generische Bedingung, Condition, und dann kann ich hier drüben irgendwas reinschreiben, was am Ende wahr oder falsch ergibt und notfalls irgendein Shell-Skript aufrufen, der noch irgendwas tut. Und da hatte ich hier als kleines Beispiel diesen Vereinzler. Da kommen Mails rein und ich habe wegen irgendwelchen Spam-Policies, die habe ich vielleicht domainweise. Und wenn ich jetzt Mails für unterschiedliche Domains mit der gleichen, oder wenn eine Mail für Empfänger in unterschiedlichen Domains reinkommt, habe ich ja eigentlich ein Problem, weil ich ja erst am Ende, nach dem Empfang der Daten, sagen kann, ich nehme sie oder ich nehme sie nicht für alle dann. Ne? Ich könnte vorher schon mal für einzelne Empfänger ablehnen, aber da kenne ich ja den Inhalt der Nachricht noch nicht. Kann ich also nicht sagen, hier, das ist Spam und für den einen nehme ich es, dann nehme ich nicht. Die korrekte Antwort wäre eigentlich für sowas PRDR, per Recipient Data Response. Dann könnte man auch nach den Daten sagen, für den ersten Empfänger nehme ich sie, für den zweiten Empfänger, der möchte diese Nachricht jetzt nicht haben. Geht aber nicht überall, muss der Client auch können. Deswegen war dann hier die Idee, wir bauen irgendwas, wo ich, solange wie der zweite, dritte, vierte Empfänger die gleiche Domain ist wie der erste Empfänger, nehme ich die Nachricht. Und sobald ein anderer Empfänger kommt in so einer ACL, ein bisschen wie Programmiersprache sieht es aus, ne? Es gibt eine temporäre Rückweisung mit einem schönen Text, wenn hier eine ACL Same Domain nicht erfüllt ist. Ansonsten nehmen wir die Nachricht und diese Same Domain, man kann sich irgendwelche ACL dann ausdenken, ist ein bisschen wie Funktionsaufrufe von Programmiersprachen. Da steckt ja einfach nur drin, wenn es noch keine XM hat, die Möglichkeit, in der ACL beliebig viele Variablen zu setzen, wo ich mir also irgendeinen Status merken kann, wo ich also gucke, wenn diese ACL-Domain-Variable noch nicht gesetzt ist, dann setze ich die und nehme die Nachricht an, war dann offenbar die erste Mail, also der erste Empfänger, weil dann war die Variable noch leer. Und in der nächsten Runde, wenn der nächste Empfänger reinkommt mit derselben Nachricht, dann wäre die Bedingung ja nicht erfüllt. Das heißt, dieser ganze Block wird übersprungen, geht es in den nächsten Block und da wird geprüft, ob die Domain dieses aktuellen Empfängers genau das ist, was in dieser Variable hier drin steht. Hier müsste es weg, sehe ich gerade. Na, hier oben ist es ohne S. Also es ist dieselbe Variable gemeint. Das S ist ein Schreibfehler. Dann würde die genommen werden. Ansonsten gibt es ein Deny, was hier oben dazu führt, dass die temporär zurückgewiesen wird und die bleibt dann eben vom Loch liegen und wird vielleicht beim nächsten Versuch zurückgestellt. Die mit dem M, die gelten für diese Nachricht, für die Message. Die werden noch sogar mit gespoolt, das heißt, du hast später auch noch bei Zustellversuchen Rückgriff auf diese Variablen. Die bleiben sozusagen, die sind sozusagen sticky, die sind also nicht bloß in dem Augenblick da, sondern bis die Nachricht bei dir wieder raus ist. Und dann gibt es noch welche solche ACL-Variablen mit einem C, die gelten für die Connection, weil ja mit einer Connection könnten ja mehrere Nachrichten übertragen werden. Also M wie Message und C wie Connection. Und ja, ist die Frage damit geklärt? Ich glaube ja. Wenn man das Ganze testen würde wollen, keine Angst, ich erkläre jetzt hier nicht die ganzen Zeilen. Ein sehr wertvolles Werkzeug kennt, glaube ich, auch nicht jeder. SWAX, das Swiss Army Knife of SMTP Administrator. Geht auch mit anderen SMTP-Servern, geht nicht bloß mit XM. Hat aber zufällig eine Option, --pipe, die mit einer Debug-Option vom XM ganz gut zusammenpasst. Man kann bei dem XM die ganzen ACL mit Fake-Sessions sehr gut testen. BH für, ja, das weiß ich jetzt nicht, wie man das übersetzen könnte. Und dann tut der XM so, als würde jetzt von der 8888 eine SMTP-Verbindung aufgemacht worden sein. Und Wenn ich nur diese Zeile hier aufrufe, dann kann ich über Standard Input, Standard Output im Prinzip diese SMTP-Session da machen. Er merkt sich für seine ganzen internen Bewertungen, aha, es kommt von der 8888. Ich habe aber dann über Standard In, Standard Out die Möglichkeit, hier SMTP mit ihm zu sprechen und er würde so tun, als wäre das eine echte Sitzung. Dieses SWAX kennt zufällig diesen Modus. Ich kann also hier auf der Kommandozeile Absender, Empfänger oder mehrere Empfänger in dem Falle mit angeben. Dem hier sage ich dem SWAX, dass er bitte die Verbindung nach dem Recipient 2 beenden soll. Das ist auch zum Testen von fremden SMTP-Servern ganz gut. Man möchte wissen, ob die eine Mail annehmen oder nicht. Ich möchte aber nicht lauter Testmails schicken, dass man dort mit dem SWAX auf die andere, was man mit der Hand auch machen würde. Man gibt dort mit der Hand hier Recipient 2, Recipient 2 und dann macht man Quit, weil man dann ja weiß, ob er sie nehmen würde oder nicht. Und das macht das SWAX dann mit diesen Optionen hier von alleine. Und dann sieht man ein schönes Protokoll der einzelnen ACL-Aktionen, die da stattfinden. Kann also dann versuchen zu verstehen, warum macht er jetzt was anderes, als ich eigentlich wollte. Zweimal dieselbe Domain, kommen wir hier unten, oder kommen wir zweimal bei Accepted raus. Und zwei unterschiedliche Domains. Also, wenn es zwei unterschiedliche Domains sind, hier steht Example.com, na, hier habe ich, oder oben habe ich. Einmal Example.com, einmal Example.org, na, dann landet die zweite hier mit diesem Text. Was habe ich noch hier? Ein Beispiel für das Call Forward, ne, wird immer gerne diskutiert. Ich glaube, das kann inzwischen der alternative SMTP-Server auch. Von außen kommt eine Verbindung rein, sagt mir, an wen es sein soll. Jetzt weiß ich aber nicht, kann ich die jetzt annehmen oder nicht, weil ich bin nicht der finale Mail-Server. Da gibt es drin noch einen hier, irgendein Exchange oder irgendwie so ein Ding. Ne? Woher weiß ich jetzt als MX, der ja sozusagen am Loch sitzt, kann ich diese Nachricht entgegennehmen oder kann ich sie nicht, wird es den Nutzer nachher geben. Wenn ich sie annehme und später weiterleite, habe ich ein Problem, wenn der sie nicht haben will, sitze ich auf der Bounce und dem sage ich dann, dass es nicht angekommen ist. Der Absender der Bounce war sowieso gefaked. Ich möchte also jetzt mitkriegen, in dem Augenblick, wo die Sitzung da ist, wo ich die Annahme verweigern könnte, wo ich dem Sendenden sagen könnte, bleib, ich habe keine Lust. Ne? Ich könnte, was hier oben steht, versuchen, die Nutzerdatenbank von der internen nach außen zu replizieren. Das macht keinen Spaß. Ich könnte versuchen, von hier aus irgendeine Nutzerdatenbank anzuzapfen, irgendein LDAP oder Active Directory oder sowas. Macht auch keinen Spaß, gibt Sicherheitsbedenken, gibt es auch Sachen, wir haben die irgendeine Weiterleitung, also die Existenz eines Nutzers im LDAP heißt noch lange nicht, dass der ein Postfach hat oder sowas. Besser wäre es, wenn ich sagen könnte, der hat mir verraten, an wen es geht. Ich rede mit dem Kasten hier drin, sagt ihm mir vorne mal oder sagt ihm erstmal gleich gar nichts. Rede mit dem Kasten hier drin, gucke nach, ob der bei Recipient 2 an den Empfänger sagen würde, ja, nehme ich. Und wenn der sagt, ja, nehme ich, dann kann ich dem hier draußen auch das Okay geben. Wenn der da drinnen sagt, kenne ich nicht, dann ist die Sache, dann kann ich dem hier draußen auch sagen, kenne ich nicht. Ne? Deswegen die Reihenfolge 1, 2, 3, also ich kriege von hier draußen das Recipient 2, dann wird hier drin schnell so eine kurze SMTP-Session zu dem Internen aufgebaut und wird dann gleich wieder abgebrochen und dann weiß ich, ob ich dem draußen sagen kann, ja oder nein. Das sind die sogenannten Callouts für die Empfängerüberprüfung, geht auch für die Absenderüberprüfung, da wird es sehr kontrovers diskutiert, ob das gut ist, den Absender mit dem Callout zu quälen. Wir machen das manchmal, wenn es nötig ist. Ne? Manche mögen das nicht. Ja. Probleme haben wir mit diesem Mechanismus. Ich weiß nicht, ob Exchange gibt es auch schon 2013. Also mit irgendjemandem, dann ist es gehört dann 2013 hin. Da habe ich festgestellt irgendwann, dass die dieses User Unknown erst nach den Daten sagen. Das sagen die nicht vorher, das sagen die erst ganz zum Schluss. Das heißt, man kann am Exchange das irgendwo ändern, damit irgendwelche Sachen dort irgendwie rumpopeln, aber die ich bis jetzt dort kontaktiert hatte, die haben es immer nicht hingekriegt und ich habe keine Ahnung vom Exchange. Ne? Nachdem ich habe den schon kiloweise irgendwelche FAQs geschickt, die ich irgendwo auf irgendwelchen Microsoft-Seiten gefunden habe, also es muss irgendwie gehen. Ne? Aber das Problem bleibt trotzdem noch, wenn der Interne dann irgendeinen Content-Scan macht und nach dem Content-Scan sagt, ich will das Ding nicht haben. Also das Nutzerproblem lässt sich vielleicht lösen, aber diese Sache mit dem Content-Scan lässt sich nicht so leicht lösen. Und ich zeige mal jetzt bloß die Konfiguration hier. Da ist in den neueren, ich denke so ab XM 482, gibt es die sogenannte Cut-Through-Delivery. Das heißt, da hat man dieses Spiel von eben noch erweitert und sagt, pass auf, da von draußen kommt Recipient 2, das fragen wir dann schon mal innen nach. Und wenn der von draußen die Daten schickt, dann schicken wir die Daten auch schon mal sofort weiter an das Backend und gucken, was das Backend zu den Daten sagt. Und wenn das Backend zu den Daten sagt, nö, will ich nicht, dann sage ich dem da draußen, auch deine Daten will ich nicht, also deine Nachricht möchte ich nicht haben. Also ich spiegele im Prinzip das Verhalten des Internen nach den Daten. Ne? Geht nicht immer super gut. Wenn ich mehrere interne Empfänger habe, wird es problematisch. Ne? In den neuesten haben wir eingebaut, dass wenn das der gleiche innere Server ist, was wahrscheinlich in 90% der Fälle ist, dann geht es auch für mehrere Empfänger. Es geht erst dann kaputt, wenn ich mehrere interne Empfänger habe, also wenn es auf mehrere interne Backends geht, weil wie soll ich dann diese verschiedenen möglichen Antworten irgendwie zusammenfassen? Das nennt sich also Cut-Through-Delivery. Ich weiß nicht, ob das bei anderen in vergleichbarer Weil der auch erstmal intern prüfen will. Ah, okay. Ja, dann haben wir das jetzt nach draußen weitergereicht. Ne? Ja, dann verstehe ich das wenigstens. Also ich habe mich gefragt, wie man auf so eine blöde Idee kommt. Aber Nutzer-Unknown könnten die doch schon vorher sagen. Ne? Also das wissen die bestimmt schon vorher. Ja. Bitte. Ja, noch nicht. Der schickt mir den Punkt. Und da habe ich 10 Minuten Zeit zu. Entschuldigung, da habe ich 10 Minuten Zeit zu antworten. Also ich habe 10 Minuten steht in RFC irgendwas drin. Ne? Da steht allerdings auch eine Bemerkung, möglichst schnell antworten. Aber und während dieser, sagen wir mal, 2-3 Minuten habe ich ja Zeit, das Zeug nach drin zu übertragen, zu warten, was der mir daraufhin sagt. Ich bin ja nicht gezwungen, innerhalb der nächsten 2 Millisekunden das 250 okay oder weiß ich 550, lass mich in Ruhe oder sowas. Nebenbei wird auch noch gespult, also falls hier irgendwas schief geht, es geht doch keine Mail verloren, dann gilt das Prinzip, dann habe ich es halt gespult und dann schicke ich sie hinterher weiter. Also. Das mit dem Warten nach dem Punkt ist ein kritisches Problem. Ich glaube, da gibt es so, wir hatten sowas mit einem Exchange irgendwo mal, der hat nicht lange genug gewartet, vielleicht kann man da so PC Professional Exchange Optimizer oder sowas kaufen. Der hat reproduzierbar und nur 15 Sekunden gewartet und wir haben leider 17 Sekunden gebraucht, um ihm okay zu sagen. Das heißt, das okay hat er niemals gehört. Und der hat uns also dann die Nachricht das ganze Wochenende immer wieder geschickt, weil der nie das okay mitgekriegt hat, weil der immer nach 15 Sekunden schon die Verbindung abgebaut hat. Und meiner hat eben nach 17 Sekunden gesagt, wir nehmen deine Nachricht. Und wie gesagt, deswegen bin ich mir mit den RFC, ich denke es waren 10 Minuten, ich habe extra nachgelesen, ob der nach 15 Sekunden die Verbindung schon abbrechen dürfte. Ist gut möglich, ja. Aber 15 Sekunden, denke ich, ist knapp. Ne? Also ich denke auch eine Firewall hier irgendwie mit NAT oder sowas sollte länger als 15 Sekunden aushalten. Wie bitte? Wisst ihr, ob man so No-Ops oder sowas, ob es da sowas gibt? Aber das müsste ja der andere dann auch machen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich ihm sagen könnte, warte mal noch. Ne? Weiß ich jetzt nicht, ob das vorgesehen ist. Ne? So, jetzt wird es hier ein bisschen unruhig, ne? Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Logging, ganz schnell. Ne? Wir haben ein Main-Log, da ist alles drin. Dokumentiertes, ganz wichtig. Ne? Muss ja immer mal auf die anderen verweisen. Ne? Dokumentiertes Format, also wie das Log-File aussieht, ist wirklich Menschen- und Maschinenlesbar. Darauf wurde Wert gelegt, dass also durch verschiedene Werkzeuge auswertbar ist. Das Reject-Log. Da sind nochmal Details, dann welche Header-Informationen oder Anfang der Nachricht oder sowas, wenn irgendwas zurückgewiesen wurde. Ne? Und Panic-Log, das sollte immer leer sein. Na, wenn da was drinsteht, hat er ein Problem beim Starten gehabt oder so ähnlich. Das Syslog verwendet der Exim von sich aus als Fallback, wenn die anderen Logs alle nicht mehr gehen, aber er nimmt dann trotzdem keine Nachrichten an. Aber er schreibt den Syslog dann rein, ich bin hier total zu Schrott, ich kann nicht mehr ins Panic-Log schreiben, ich kann nicht mehr ins Main-Log schreiben, ich bin Schrott, bitte tu was. Ne? Das versucht er im Syslog wenigstens loszukriegen, damit man es irgendwo mal liest. Ne? Das müssen wir mal jetzt überspringen. ExiWot, wer noch nie mit Exim arbeitet, mit ExiWot kann man schön zugucken, was der alles so treibt. Da kann man gucken, was die verschiedenen Prozesse alle gerade machen. Man kann sich so seine Mail-Queues mal zusammenfassen lassen. Mail-Queue kennen wir von anderen Mails aber auch. Macht einfach hier, wer liegt alles gerade in der Mail-Warteschlange. Kleines Tool, ExiQueueSum. Sehe ich dann hier so eine schöne Übersicht, was liegt da gerade alles rum. Beziehungsweise statt Mail-Queue gibt es ExiPick. Das hat ungefähr gefühlte 500 Optionen, wie ich aus der Warteschlange bestimmte Nachrichten raussuchen kann. Älter als 2 Tage, kleiner als 2 Kilobyte, weiß ich, Empfänger, die und die. Set UID0 hatte ich am Anfang kurz gesagt, das ist ganz böse, ne? Brauchen wir bloß für die lokalen File-Transports. Wenn ich sowas nicht habe, kann ich das Bit wegnehmen, dann braucht er keinen Set UID0. Den Port 25, dass er sich dort drauf binden möchte, das kann man lösen mit Linux Capabilities, dass man dieser Inode-Nummer sagt, du darfst die auf einen privilegierten Port binden oder IP-Tables und Port-Forwarding oder irgendwas und dann bindet er sich auf irgendeinen anderen Port und man macht dann Port-Forwarding. Ne? Unix-Rechte, gut, das wird jetzt hier, Change-Root ist theoretisch möglich, also wer jetzt Angst hat hier wegen dieser Sachen, so, ist jetzt nicht für die, wer einen schnellen braucht, der sollte gucken, dass das Spool-Verzeichnis halt, weil dort ist relativ viel I.O. Nötig. Die Spools können geshared sein, also man hat die Möglichkeit mit einer Localhost-Number in der Konfigurationsdatei dafür zu sorgen, dass es auch keine Namenskonflikte gibt, wenn mehrere Exim-Prozesse in das gemeinsame geshared Spool-Directory reinschreiben, dass also dann auch immer noch sichergestellt ist, dass die Spool-File-Namen so sind, dass es keine Kollision gibt. Fallback-Hosts. Achso, ja, dann. Nein, ich bin Schluss. Ja. Hier, ich habe es rot markiert, ja. Es sind nur zwei Optionen, damit den funktioniert. Ne? Und jetzt bin ich fertig hier. Gerade so geschafft. Also.